herzlich willkommen zum ersten deutschen Videospiel-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr uns wieder euer Ohr leiht. Der erste DVP wird präsentiert von der Best Ager Gamer Community. Alle Informationen zu den Best Ager Gamern findet man unter bagamer.de. Ja, und damit ho, ho, ho und herzlich willkommen zur 188. Folge. Aufgenommen ein Tag vor dem Heiligabend. Wir schreiben heute den 23. Dezember 2020 und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer weihnachtlichen, sehr besonderen Ausgabe dieses Podcastes, der ein bisschen anders strukturiert sein wird als die Podcast-Folgen zuvor. Er ist auch in Kapitelmarken unterteilt, so dass ihr euch, ne, wenn euch irgendein Thema nicht interessiert, könnt ihr weiter nach vorne springen oder wenn ihr etwas unbedingt normal hören wollt, springt ihr zurück. Na, ihr kennt ja das, ne, alles mit den Kapitelmarken. Also, der letzte Monatswechsel-Podcast ist ja ausgefallen vom November auf Dezember. Das ist ärgerlich. Und das ist auch deswegen besonders ärgerlich, weil wir wissen es alle, im November natürlich die neuen Xbox-Konsolen und die neuen PlayStation-Konsolen erschienen sind. Und da müssen wir unbedingt, sehr spät, aber unbedingt müssen wir dazu noch casten. Darüber hinaus gab es ja auch einen großen Skandal mit Cyberpunk 2077. Darüber hinaus gibt es einige, die mich über Twitter angefragt haben in den letzten Wochen, wie mir denn das Spiel Fuser gefällt, dieses Musikspiel. Und, ja, ja, wir haben das in all den Jahren gemacht und ich werde das natürlich auch in diesem Jahr wieder machen. Ne, was sind denn meine persönlichen Top 10 des Jahres? Der Jahresrückblick 2020 steht auch an. Das alles in dieser Folge, das alles unterteilt in Kapitelmarken. So, dass ich das nicht nur strukturiert aufnehmen kann, sondern dass ich mir dabei auch ein bisschen Zeit nehmen kann. Ihr hört diese Podcast-Folge, wenn ihr sie denn in einem Stück hören wollt, dann könnt ihr sie in einem Stück hören. Aber diese Podcast-Folge wird in mehreren Teilen aufgenommen, so dass ich das alles dann zusammenschneide für den 23. Dezember, so dass ihr das hören könnt. Ich bin ganz alleine im Podcast-Studio. Ich habe diesmal keine Gäste. Wieso, weshalb, warum, das erkläre ich ganz zum Schluss dieses Podcastes. Und ja, dann würde ich sagen, ist die Chronistenpflicht damit erfüllt. Ihr wisst, worum es geht in diesem Podcast. Und beginnen möchte ich jetzt natürlich das große Thema, mein ganz persönliches Fazit, mein Rückblick auf den November. Ich habe die neue Xbox Series X, ich habe die neue PlayStation 5. Wie gefällt es mir denn so und wie fällt mein Fazit aus? Darüber spreche ich jetzt. Also ich denke, an dieser Stelle muss ich hoffentlich nicht mehr erwähnen, dass ich hier nicht über Teraflops spreche oder über sonst irgendwelche technischen Spezifikationen. Das wurde wirklich im Zeitfenster des Relaunches der beiden Konsolen bis zum Erbrechen in diversen Foren, auf diversen Spieleseiten, in diversen Podcasts rauf und runter diskutiert. Jeder, der sich für die neuen Konsolen interessiert und sich für technische Spezifikationen interessiert, der wird das schon gelesen oder gehört haben. Also ich denke, darüber brauche ich jetzt an dieser Stelle nicht sprechen. Ich möchte vielmehr sprechen mit euch, wie ich die beiden Konsolen denn so empfinde. Und beginnen tue ich mit der Xbox Series X, denn die ist ja eine gute Woche eher erschienen. Ich habe beide Konsolen übrigens am Release-Tag erhalten, also ganz pünktlich. Und war sehr begeistert, muss ich sagen, von dem Packaging der Xbox Series X. Ich meine, so eine Verpackung ist vielleicht nicht wichtig, aber das war schon alles sehr hochwertig. Das hat sich sehr gut angefühlt. Und du hast als Käufer, allein schon, wenn du die Xbox-Konsole in dieser Verpackung hast liegen sehen, du hast schon das Gefühl gehabt, ja, ich habe alles richtig gemacht, das ist richtig toll. Also wunderbar, das hat Microsoft super gemacht. Die Konsole an sich, ihr kennt sie ja auch, ist sehr schlicht, sehr puristisch. Ich mag das total gern. Also das kann ich schnell vorwegnehmen. Ich finde die Xbox Series X viel ansprechender von der Optik als die PlayStation 5. Aber mich hat noch nie interessiert, wie eine Konsole aussieht. Mir ist das ehrlich gesagt völlig egal, wie eine Konsole aussieht. Insofern ist das jetzt kein Daumen nach oben oder nach unten. Aber wenn man schon jetzt einmal, wenn man so eine Konsole auspackt und sie in die Hand nimmt und sich anguckt, dann muss ich sagen, das gefällt mir, die gefällt mir schon sehr gut. Genauso wie die Controller oder der Controller, der dabei liegt. der ja sehr ähnlich ist wie der Xbox One Controller, aber er ist dann doch ein bisschen detailverbessert. Besonders diese aufgerauten Schultertasten finde ich wirklich super angenehm und ganz großartig, hochwertig. Finde ich also auch ganz toll. Und deswegen alles, was so Hardware angeht, bin ich sehr begeistert von der Xbox Series 6. Die Xbox einzurichten ging auch sehr schnell, war sehr einfach über ein Xbox-App, das auf meinem iPhone war. Das hat sich schnell connected, hat schnell alles installiert. Auch die ganzen Einstellungen von meiner Xbox One wurden dann übernommen. Also da hatte ich auch gar kein Problem. Ja, und dann erstrahlte das altbekannte Xbox-Menü dann auch auf meinem Fernseher. Leichte Detailverbesserungen, weil der Hintergrund so ein bisschen animiert jetzt ist. Aber ansonsten, man findet sich halt sofort zurecht, weil es ist 1:1 das gleiche Menü und das gleiche Layout wie bei der Xbox One. Denn die Xbox One bekam ja vor wenigen Wochen erst nochmal so einen kleinen Relaunch. Da wurde das am Menü so ein bisschen etwas optimiert. Und das wurde jetzt 1:1 so übernommen, auch für die Xbox Series 6. Also das heißt, man fühlt sich sofort zu Hause, man fühlt sich gleich heimisch. Es ist alles an dem Platz, wo man es auch gern haben möchte. Für jeden Xbox-Fan ist das natürlich eine super tolle Nachricht. Für mich ist das nur so, naja, okay, sage ich mal. Natürlich, ja, habe ich mich auch an das Xbox-Menü schon seit Jahren gewöhnt und finde mich da schnell zurecht. Das ist ein Vorteil. Aber was mich ja schon seit Jahren wirklich stört, und ich muss dieses Wort wirklich betonen, es stört mich wirklich, das sind diese Werbebanner, die ich einfach auch nicht losbekomme, wenn ich im Xbox-Menü bin. Ja, ständig wird da irgendwelche Werbung gemacht für irgendein neues Spiel oder für ein neues App oder für ein Sale oder dass man Xbox Live Gold-Mitgliedschaft doch mal machen sollte oder den Game Pass sich kaufen sollte. Also es wird immer ständig irgendwie Werbung eingeblendet in so kleinen Kästen. Das seit Jahren schon und das auch bei der Xbox Series X. Das stört mich unglaublich. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Xbox-Fans das überhaupt nicht mehr sehen. Die stört das gar nicht. Das akzeptiere ich auch, klar. Also wenn einem das überhaupt nicht stört, dann ist ja alles gut. Aber mich stört das massiv und deswegen hat sich die ganze Xbox One in dieser ganzen Zeit hat sich für mich nie so richtig wunderbar angefühlt. Es war immer in Ordnung, es war immer okay. Aber ja, richtig verlieben konnte ich mich in dieses Menü und in dieses Layout und damit ja auch die Logik, die dahinter steht, konnte ich mich da nie. Und leider ist das bei der Xbox Series X halt ganz genauso. Und insofern ist das praktikabel. Man fühlt sich zu Hause, ist alles in Ordnung. Aber es catcht mich nicht. Und allerspätestens, als ich dann mal streamen wollte über Twitch und gesehen habe, dass das Twitch-App, da kann jetzt Microsoft ja nicht unbedingt etwas dafür, aber das Twitch-App ist auch noch das gleiche und das alte wie auf der Xbox One. Das heißt, wenn ich was streamen sollte, dann muss ich da immer noch so einen Balken sehen als Streamer, der für mich völlig uninteressant ist. Also sind so Dinge, die mich schon bei der Xbox One gestört haben und die leider auch überhaupt in keinster Form verbessert sind oder irgendwie neuer sind auf der Xbox Series X. Das finde ich super, super schade. Klar, für alle Xbox-Fans, die das Menü, das Layout und alles, wie es Microsoft macht, die das schon abgefeiert haben, die das lieben, die freuen sich dann natürlich. Das dürft ihr natürlich auch weiterhin. Aber mich hat das halt nicht so gecatcht. Was ich unglaublich toll finde an der Xbox Series X ist dieses Quick Resume, dieses Feature, das leider nicht alle Spiele momentan unterstützen. Ich gehe mal davon aus, dass es im Laufe der Zeit wieder zunehmen wird. Aber diverse Spiele, die ich jetzt mal auf meine Festplatte geladen habe, die unterstützen dieses Quick Resume. Und das bedeutet, dass du wirklich, wenn du in ein Spiel rein willst, das dauert nur ganz wenige Sekunden und du bist sofort im Spiel. Du siehst also BioWare Presents oder Rockstar Games oder denkt euch jetzt irgendeine Marke aus. Du siehst nicht das Logo des Spiels oder Spielstand starten oder Spielstand laden, genau. Das alles siehst du nicht, sondern du bist sofort in der Szene, wo du aufgehört hast. Und zwar genau da, wo du aufgehört hast. Und wenn du in irgendeiner Zwischensequenz, in einem Film aufgehört hast und bist rausgegangen aus dem Spiel, dann fängst du genau an dieser Sekunde, geht's weiter, fängt es wieder an. Das ist unglaublich beeindruckend. Das ist wahnsinnig schnell. Und das ist natürlich, wie heißt dieser neumodische Begriff, Lifetime Quality oder so ähnlich. Aber das das ist wirklich beeindruckend. Das ist wirklich ein neues Gefühl. Und wenn ich dann mal merke, ich muss bei einem Spiel auf der PlayStation oder ich muss bei einem Spiel auf der Xbox, die dieses Quick Resume jetzt nicht unterstützt, ich muss ein Spiel dann nochmal klassisch neu starten, dann geht es zwar auf den neuen Konsolen auch deutlich schneller als noch auf den alten Konsolen, aber es dauert halt dennoch mal ein paar Sekunden. Und schon ist das ein minimal störend, wo man sagt, ey, Quick Resume auf der Xbox Series X, das ist ein Feature, das finde ich Weltklasse. Also das ist wirklich, wirklich super. Also insofern habe ich die Xbox Series X, wie soll ich sagen, also ich bin sehr zufrieden mit der Hardware. Das ist ein Invest in die nächsten Jahre. Freue mich natürlich auch auf die Spiele, die da kommen. Bei der besonders im Game Pass, besonders der Microsoft Flight Simulator, der im nächsten Sommer erscheinen soll. Also das ist für mich so ein Invest in die Zukunft. Das ist alles super. Controller, wie gesagt, super. Alles in Ordnung. Aber ihr hört es ja auch schon so raus, so richtig mein Herz erwärmt tut diese Konsole nicht. Dazu sind höchstwahrscheinlich die ganzen großartigen neuen Features einfach in diesem schwarzen Kasten und sie sind aber noch nicht für mich greifbar. Es fühlt sich für mich halt nicht neu an, es fühlt sich völlig vertraut an. Und ja, Next-Gen-Spiele, wissen wir alle, sind ja sehr rar gesät und auf der Xbox eigentlich gar nicht vorhanden. Auf der Xbox Series X, natürlich gibt's ein paar Patches jetzt für Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5 und so weiter, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, oh, das fühlt sich jetzt irgendwie neu an. Und insofern, ja, hat mich jetzt die Xbox Series X am Ende dann nicht so sehr abgeholt, bin aber trotzdem glücklich, dass ich sie habe. Wie gesagt, weil es ein Invest in die Zukunft ist für mich. Und bin mit der Konsole sehr zufrieden, aber ein letztes Mal so richtig, dass ich jetzt die Xbox-Konsole anschalte und mich dann daran erfreue, dass ich sage, wow, cool, das ist die neue Xbox. Ja, dieser Effekt ist bei mir halt völlig ausgeblieben. Ich habe den auch nicht erwartet, weil ich natürlich immer gehört habe, wie die Politik von Microsoft in den nächsten Jahren im Bereich Gaming ist. Egal auf welcher Plattform, ne, dass du dann deren Spiele spielst und diese Plattform ist jetzt technisch höchstwahrscheinlich sehr, sehr gut, aber sie soll sich ja auch gar nicht unbedingt unterscheiden von der Xbox One. Das ist eine Firmenpolitik, die kann ich auch nachvollziehen, die ist auch in Ordnung, aber sie holt mich halt da nicht so ab. 9 Tage später erschien dann die PlayStation 5. Die war dann brutal billig und schlecht verpackt, um nochmal so ein bisschen synchron zur Xbox das zu erzählen. Also das ist ganz, ganz erschreckend, wie lieblos diese Xbox 5, diese PlayStation 5 daherkommt. Wirklich furchtbar. Ich selber finde ja, die Konsole sieht ja ganz schön aus. Also ich habe es eben gerade gesagt, die Xbox Series X gefällt mir besser, weil sie puristischer ist. Das ist mehr so mein Ding. Aber mich erinnert ja die PlayStation 5 auch so ein bisschen an so futuristische Gebäude in Dubai irgendwie. Und so ganz uncool finde ich die nicht. Und vor allem, wenn sie angeschaltet ist, sie so ganz leicht auch so ein gelbes Licht dann leuchtet. Ich finde es dann auch schon ganz schön. Aber noch einmal, Konsolen sind ja unwichtig, also wie sie aussehen. Der PlayStation 5 Controller ist, ja, was soll ich sagen, das ist ein Quantensprung für Sony. Der ist mega gut. Also ich finde, der fühlt sich ganz toll an. Ihr habt es ja alle gehört und gelesen, dass da Motoren in diesem Controller sind und dass du eine ganz andere neue Haptik beim Spielen hast. Ja, und das begeistert mich wirklich sehr. Wenn ich nur rein den Controller nehme, bei einer ausgeschalteten Konsole, dann würde ich sagen, gefällt mir der Xbox-Controller noch ein bisschen besser, alleine schon aufgrund der versetzten Analogsticks. Das finde ich persönlich super toll. Das ist natürlich bei Sony nicht. Da sind sie natürlich im alten Layout gleich geblieben. Aber ansonsten, der Sprung vom PlayStation 4-Controller zum PlayStation 5-Controller, der ist gigantisch. Der ist richtig, richtig gut. Und deswegen bin ich super begeistert von der Hardware der PlayStation 5, von den Dingen, die ich in der Hand habe. Ja, und im Gegensatz zur Xbox-Familie hat man sich dazu entschieden, bei der PlayStation-Familie auch ein neues Menü, ein neues Layout zu wählen, das natürlich dem alten schon angepasst ist, aber dennoch neu daherkommt und sich neu anfühlt. Und was soll ich euch sagen? Ich liebe meine PlayStation 5. Ich finde die so toll. Ich entdecke mich dabei, dass ich auch im Medienbereich mein Sky-Ticket, mein Disney-Plus-Account, mein Netflix-Account und so weiter, dass ich mir, obwohl an meinem Fernseher auch ein Apple-TV-Gerät ist, über das ich ja sehr schnell steuern kann, momentan schaue ich mir auch alles über die PlayStation an, weil mir einfach diese PlayStation so gut gefällt, weil sich das alles frisch und neu anfühlt und schnell. Auch hier, die PlayStation hat zwar kein Quick Resume, das ist wirklich ein Feature, was ich super geil finde bei der Xbox, habe ich euch ja gerade erzählt. Das gibt es bei der PlayStation so nicht, zumindest im Moment noch nicht. Aber dennoch, die Spiele laden sich natürlich viel schneller. Es gibt so ein kleines Beispiel bei FIFA, dass wenn du irgendwie, bevor du ins Spiel gehst, wenn du sagst, okay, jetzt will ich spielen, ein Match auf dem Rasen, dann kommt ja noch irgendwie dann die Aufstellung der gegnerischen Mannschaft und. Das sind natürlich alles so ein paar Sekunden, die das Spiel benötigt, um den Hintergrund zu laden. Das hast du halt auf der PlayStation 5 nicht. Du sagst, okay, jetzt will ich auf den Rasen gehen und spielen und dann dauert es, glaube ich, 1,5 Sekunden und dann stehst du im Stadion. Also diese Schnelligkeit ist natürlich schon mal gigantisch. Nicht wie bei Quick Resume, aber trotzdem auch sehr gut. Und das merkt man auch, wenn man durch die Menüs geht. Ich weiß von ein, zwei Best Ager Gamern, die gesagt haben, sie haben sich noch nicht an dieses Menü so gewöhnt und sie finden nicht, also das, was sie suchen, das finden sie nicht immer sofort, weil es halt neu ist. Okay, das akzeptiere ich, das kann ich verstehen. Mir geht es aber nicht so, weil ich halt diese PlayStation 5 von der ersten Minute an wirklich in mein Herz geschlossen habe und ich sie richtig, richtig toll finde, habe ich mich mit diesem Menü auch auseinandergesetzt. Und ganz ehrlich, das ist jetzt auch keine Weltraumtechnik. Das ist jetzt relativ simpel. Und wir reden ja einfach von einer Eingewöhnungszeit. Du brauchst halt eine Eingewöhnungszeit. Und ich habe mich relativ schnell daran gewöhnt und ich will alles gar nicht mehr missen. Es ist wirklich toll. Und für mich auch als jemand, der über die PlayStation 5 direkt streamt, ohne Streamlabs und ähnliches. Alleine schon, wie du streamen kannst, wie du ganz schnell sagen kannst, mit Kamera, ohne Kamera, wenn du eine Kamera haben willst, wo soll sie positioniert werden? Du kannst, das geht alles in Sekundenschnelle und ganz intuitiv. Das genieße ich. Ich genieße ganz viel, dass ich Spotify noch schneller starten kann, dass ich noch schneller in die Partys springen kann. Also es ist alles besser als auf der PlayStation 4. Und auf der PlayStation 4 habe ich mich schon wohl gefühlt und auf der PlayStation 5 erst recht. Also nein, für mich ganz persönlich steht der Gewinner aber ohne Wenn und Aber sofort fest. Die PlayStation 5, in die habe ich mich verliebt. Jetzt schon. Ich möchte die überhaupt nicht mehr missen. Ich finde die total geil. Und die hat sofort mein Herz berührt. Und das hat die Xbox Series halt nicht geschafft. Und insofern gehe ich mal sehr stark davon aus, dass ich die allermeisten Multiplattform-Titel auch in Zukunft für die PlayStation-Konsole kaufen werde und nicht für die Xbox-Konsole, weil ich einfach merke, dass ich einfach die PlayStation viel lieber anschalte und mich da viel lieber aufhalte. Und insofern ist für mich, steht der Gewinner ganz persönlich ohne Wenn und Aber fest. Also da brauche ich keine Sekunde lang überlegen, aufgrund dieser ganzen Dinge, die ich euch gerade genannt habe. Und als jemand, der ja viel mit der PlayStation 4 Pro gespielt hat, ihr habt sicher überall gehört und gelesen und ich kann es nur bestätigen, die PlayStation 5, die höre ich halt gar nicht. Die ist halt flüsterleise. Das ist ein Genuss. Ich meine, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und die Xbox One, die alte Xbox One, hat es ja vorgemacht, wie man modernes Gaming machen kann, ohne dass man dann einen Düsenjet oder einen Staubsauger neben sich hat. Also insofern will ich das gar nicht zu hoch hängen, weil es ist ja jetzt keine Kunst von Sony, dass die PlayStation 5 leise ist. Eher im Gegenteil, es ist halt ein Skandal, wie laut die PlayStation 4 oder die PlayStation 4 Pro war. Aber nichtsdestotrotz, ich spiele halt viel auf der PlayStation-Plattform und das ist jetzt so geil, dass die da so super ruhig und leise ist. Das liebe ich halt. Und insofern, mein Fazit, es sind beides sicher geile Konsolen für die Zukunft. Wir Videospieler, Wir werden die nächsten Jahre noch echt ganz viel Spaß haben. Und wenn dann langsam im zweiten Halbjahr 2021 vielleicht die ersten Next-Gen-Spiele kommen und wir so ab 2022 dann wirklich höchstwahrscheinlich voll in dieser Next-Gen-Welt sind, die dann zur Current-Gen natürlich schon längst geworden ist, ich glaube, dann werden wir unglaublich viel Spaß haben. Und die Konsolen sind ein Versprechen in die Zukunft. Und ich gehe das total gerne mit. Und ja, liebe unser Hobby. Und ja, es wird einfach noch geiler in nächster Zeit. So, okay. Ja, leider ist das jetzt hier ja nur ein Monolog, mein Podcast, und kein Dialog. Deswegen weiß ich jetzt nicht, habt ihr noch irgendwelche Fragen zu diesen Konsolen? Wüsste ich natürlich jetzt in dieser Sekunde nicht. Ich hoffe, ich konnte alles so weit es geht beantworten, wie ich diese Konsolen empfinde. Das ist ja immer total subjektiv und ich bin ganz bewusst jetzt nicht auf irgendwelche Auflösungen gegangen, 30 Frames, 60 Frames, 120 Frames, sondern ich wollte euch einfach mal mitteilen, wie ich die ersten Tage mit diesen Konsolen verbracht habe. Und wie gesagt, die Xbox Series X, geile Konsole, super, ein Versprechen in die Zukunft, werde ich sicher sehr, sehr viele Stunden in den nächsten Jahren auch auf dieser Plattform verbringen und freue ich mich, dass ich die Konsole habe. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ich dürfte nur eine von den neuen Konsolen haben, ja, dann brauche ich noch nicht mal einen Wimpernschlag überlegen, dann wäre es für mich 100% und sofort die PlayStation 5, weil sie aus meinem aktuellen Eindruck, so nachdem ich sie jetzt einen Monat habe, wirklich alles richtig gemacht hat. Da ist nicht ein Feature dabei, wo ich sage, das finde ich jetzt aber nicht so gut. Das wird sich ja irgendwann geben, vielleicht gibt es auch das eine oder andere, wo ich nachher sage, oh Mensch, da war ich am Anfang doch sehr verliebt und hatte sehr, sehr die rosarote Brille auf und jetzt ein bisschen später sehe ich doch den einen oder anderen Nachteil. Natürlich, das kann passieren, aber Stand jetzt habe ich halt diese rosarote Brille auf und zwar nicht, weil ich das wollte, sondern weil die PlayStation 5 mich einfach total gecatcht hat, mich abgeholt hat mit der Konsole, mit dem Menü, mit dem Layout, mit dem Controller, mit der Struktur. Das ist einfach alles großartig. Okay. Gut, dann werde ich jetzt mal einen Schluck trinken und dann gucken wir mal auf einen Titel, genau, der noch nicht für die PlayStation 5 erschienen ist, sondern für die PlayStation 4 und auch für die alte Xbox-Konsole. Die Rede ist von Fuser, diesem neuen Musikspiel von Harmonix. Das habe ich mir gekauft. Da gab es einige bei Twitter, die gesagt haben, Mensch, Hups, wie findest denn das? Und ich habe mich bisher noch nicht dazu geäußert. Okay, das mache ich jetzt. Ende der 80er und Anfang der 90er habe ich mir ein bisschen Geld nebenbei verdient und zwar als DJ. Ja, kann ich mir ehrlich gesagt selber jetzt kaum noch mehr vorstellen, dass ich da wirklich bis morgens um 5, 6 in den Clubs und Diskotheken war und Platten aufgelegt habe und zwar richtige Schallplatten, denn CDs gab es ja damals noch gar nicht. Und naja, seitdem, klar, ich bin ein musikaffiner Mensch und seitdem habe ich natürlich immer einen Draht zur Musik, besonders zur Hausmusik, die ich auch heute noch sehr gerne höre. Und ja, Musikspiele haben insofern bei mir immer so einen kleinen Stein im Brett. Ich habe Guitar Hero und Rockband total abgefeiert. Ich habe das jahrelang gespielt und geliebt, obwohl jetzt Rockmusik jetzt nicht mein Lieblingsgenre ist. Aber ich fand es trotzdem mega geil und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Dann gab es auch dieses Spiel Amplitude. Das fand ich auch so sensationell, wo man mit dem Controller auch auf mehreren Spuren irgendwie Musik nachspielen konnte, das fand ich auch halt geil. Und als ich gehört habe, dass Harmonix, also die Jungs, die Damen und Herren von Rockband, als ich gehört habe, die machen jetzt ein neues Musikspiel, aber dann eher als DJ, ja, also was ja eher dann wieder meine eher Musikrichtung ist, und wo man wirklich mit vier Plattentellern und Turntables Musik mischen kann, da war ich natürlich Feuer und Flamme und fand das natürlich total geil. Und kaum hatte ich die PlayStation 5, habe ich mir dieses Spiel gekauft, wohl wissend, dass es dafür gar kein PlayStation 5 Patch gibt. Also das ist natürlich ein, ich sag jetzt mal, Last-Gen-Spiel, aber das in den absolut letzten Tagen der alten Konsolen dann erschienen ist. Und ich habe mir dann gleich eine Version gekauft, die ja etwas über 100 Euro gekostet hat. A, weil es Musikspiel ist, B, weil es von Harmonix ist, denen ich das zutraue, dass sie das gut machen. Und C, es gab halt so einen 25-Euro DLC, den man sofort dazu packen konnte mit ein paar Songs, die ich halt richtig geil finde, wo ich gedacht habe, nee, wenn ich dieses Spiel schon spiele und wenn ich mir das so anmixe, dann will ich diese Songs dann auch noch spielen, ne? Und deswegen habe ich da schnell zugeschlagen. Und was soll ich sagen, Stand jetzt, auch wieder 5-6 Wochen später, ja, ich weiß nicht, ob das der größte Fehlkauf des Jahres war. Es fühlt sich ein bisschen so an, weil das Spiel halt so wahnsinnig teuer war für mich jetzt mit über 100 Euro aufgrund dieses DLCs. Also insofern würde ich sagen, ja, ist schon länger her, dass ich so viel Geld verbrannt habe für ein Spiel, dass ich so wenig gespielt habe, aber das Spiel holt mich bis jetzt überhaupt nicht ab. Ich hatte ja schon ein paar Videos vorab gesehen, ein paar Screenshots gesehen und habe immer auch schon gedacht, oh Gott, das sieht mir zu bunt aus. Das ist natürlich, ey, ich bin ein Best-Ager-Gamer, ich bin über 50. Das Spiel sieht aus, das ist für Schüler gemacht, maximal für Studenten, also maximal für Clubgeher mit Anfang, Mitte 20 oder halt, wenn du jünger bist. Aber ich sag mal, da bin ich ja mehr als doppelt so alt und diese Festivalstimmung und diese DJs, die dann mit einem sprechen, das ist natürlich alles nicht meine Welt und ich muss sagen, ja, ich bekam tatsächlich Zahnschmerzen, als das Ding dann losging und mir das viel zu cool und viel zu hip und viel zu wie auch immer war, das ist überhaupt nicht mehr meine Welt und hat mir überhaupt nicht gefallen. Die Mechanik, wie man Songs miteinander mischt und remixt, die ist, glaube ich, schon ziemlich geil, aber sie ist doch ziemlich komplex. Also das ist jetzt kein Spiel, was man anfängt und nach 1-2 Stunden mixt du da die Songs, wie du willst und alles klingt geil, sondern dieses Spiel gibt dir schon sehr viele Möglichkeiten. Jeder Song ist in 4 unterschiedliche Spuren, in Drums, Percussions, in Gesang, in melodischen Treibern und so weiter und so fort, in Bässen. Und du kannst jeden Song wiederum miteinander mischen, du kannst ihn auch in der Geschwindigkeit verändern, du kannst Effekte einbauen. Also ich sag mal, die technische Möglichkeit in diesem Spiel ist schon sehr geil. Und wenn man mir irgendetwas in meinen Kopf einpflanzen könnte und ich könnte ab sofort mit diesem Spiel sofort gut umgehen und könnte alle Songs, die da so sind, nach Lust und Laune miteinander vermischen, was wie gesagt technisch möglich ist, ich nur nicht genau weiß, wie ich das hinbekomme. Also wenn man mir so einen Chip in den Kopf stecken könnte und ich könnte das dann sofort, dann würde ich sicher auch den einen oder anderen Abend damit verbringen, einfach mir die Kopfhörer aufsetzen, Schallplatten rauf auf den Turntable und dann mit verschiedenen Tracks so ein bisschen Spaß haben für eine Stunde oder für 2. Ich glaube, das könnte mir schon ganz gut gefallen als alter DJ. Aber es ist halt echt ein komplexes Spielsystem, das muss man sagen. Es ist wirklich neu. So ein Spiel habe ich noch nie gespielt. Also das ist ja auch mal, muss man Harmonix mal loben. Das ist natürlich auch toll, dass in so einer Zeit man so etwas noch sagen kann, dass man sagt, das ist wirklich mal ein ganz neuer Ansatz von einem Musik-Videogame. Das ist schon super. Aber es ist halt doch ja sehr umfangreich und sehr komplex. Natürlich gibt's Tutorials, aber ich bin noch lange nicht durch alle Tutorials durch, weil dann wiederum es mich nervt, wie es auf dem Bildschirm aussieht, diese Festivalstimmung. Ich bin da dieser coole junge DJ mit einer hippen Mütze auf und keine Ahnung, dann spricht noch einer mit mir im Hintergrund irgendeine Dude-Sprache, so wo ich so denke, oh, also ganz ehrlich, dafür bin ich jetzt einfach zu alt. Also es quält mich, diese Tutorials zu spielen. Aber die Tutorials zeigen mir halt auch, dass es total wichtig ist, die Tutorials zu spielen, weil erst wenn du alle Turntables, erst wenn du alle Funktionen kapierst und auch weißt, wie du was machst, erst dann wirst du halt auch Spaß haben mit deiner Musik, die du da erstellst. Also insofern ist das alles richtig. Aber ihr merkt ja, ich habe noch nicht mal alle Tutorials durch, weil ich einfach, ich drück auf diesen Fuser-Button und ich will nicht sagen, meine Laune wird schlechter, das ist falsch, aber ich merke so, oh, ich habe eigentlich keinen Bock. Ich habe Bock, das halt zu können. Wenn ich sofort könnte, dann hätte ich darauf Bock, aber mich da jetzt durchzuquälen, das strengt mich echt zu sehr an und ich habe es deswegen liegen gelassen. Noch habe ich das Spiel nicht deinstalliert, weil mir die 100 Euro einfach zu sehr wehtun. Und weil ich auch so denke, jetzt wiederhole ich mich zum 17. Mal, weil ich auch so denke, wenn ich es könnte, dann ist das Spiel sicher auch ganz gut. Aber ich kann es halt nicht. Und irgendwie fehlt mir momentan auch so die Motivation, es lernen zu wollen. Also insofern, was soll ich euch sagen? Wenn ihr jetzt von mir gehofft habt, der Hobbs gibt jetzt hier eine totale Empfehlung. Nee, kann ich wirklich nicht geben, weil es mir eigentlich nicht so wirklich gefällt. Wenn ihr jetzt gedacht habt, oh, der wird sicher das Spiel ganz furchtbar finden. Nee, ich bin einfach die falsche Zielgruppe. Ich glaube, das Spiel ist ganz geil und ich glaube, dass Harmonix da unglaublich viel Hirnschmalz rein investiert hat. Und das Spiel wird natürlich, gehe ich zumindest davon aus, auch nicht schnell viel günstiger werden, weil du natürlich hier teure Musiklizenzen kaufen musst. Und ja, und das Spiel hat natürlich auch nochmal eine Schwierigkeit. Ich habe es ja auch nicht gestreamt, auch nicht als Erstkontakt, weil man immer wieder Angst und Bedenken hat, dass man da vielleicht Probleme bekommt mit der GEMA und mit den Lizenzen, so mit dieser Musik halt über Twitch oder YouTube oder ähnliches etwas zu senden. Insofern kommt es auch auf diesen Kanälen nur sehr selten vor, dass man sieht, dass die Leute dieses Spiel spielen. Und ich glaube, boah, so im Nachhinein hätte mich Harmonix gefragt, Mensch, wir haben da so eine geile Idee für dieses Spiel, sollten wir das machen? Und am Strich hätte ich nachher abgeraten, weil ich sage, das Risiko ist einfach zu groß. Ich glaube, es ist technisch wirklich ein beeindruckendes Produkt. Aber ja, es holt mich halt nicht ab. Und für mich ganz persönlich, klar, ich bin überhaupt nicht die Zielgruppe, aber für mich ganz persönlich hätte es, also was ein richtiger Fail war für mich, ist halt, dass man sich entschieden hat, dass man so ein Festival-DJ ist. Also wenn man jetzt gesagt hätte, keine Ahnung, du musst dich vom kleinen Insider-Club, wo nur ein paar Leute tanzen, bis über irgendwie größere Clubs, bis über Diskotheken, bis hin zum Festival. Wenn man das so aufgebaut hätte, dann glaube ich, wäre das für mich viel zugänglicher gewesen und dann hätte ich im Freeplay, also in diesem Modus, wo man einfach frei vor sich hinspielen kann, was ja auch möglich ist bei diesem Spiel, dann hätte ich, glaube ich, immer einen kleinen Club gewählt und nicht dieses Festival mit Pyrotechnik und mit irgendwelchen bunten Laserstrahlen und so. Das ist ja nun überhaupt, aber so überhaupt nicht meins. Und das fühlt sich auch nach den ersten Spielstunden für mich halt, ja, so ein bisschen fremdschämend an. Also ich bin da definitiv weit weg von der Hauptzielgruppe und ja, das gibt mir dieses Spiel auch zu spüren und deswegen, wenn ich es jetzt Sterne geben müsste, würde ich dem Spiel 3 Sterne geben. Das würde heißt ja gut, aber es ist für mich weit weg von sehr gut. Jetzt, ich weiß, ich werde mich später selber ärgern, wenn ich meinen Podcast selber mir nochmal anhöre und ich denke, oh Gott, Hobbs, du wiederholst dich halt viel zu oft, aber ich sag's jetzt dennoch noch einmal. Es ist mit Sicherheit technisch sehr gut und wer jetzt deutlich jünger ist als ich und diese Festivalstimmung auch cool findet, der wird das Spiel abfeiern können, der wird das geil finden, weil wie gesagt, technisch ist das unglaublich gut gemacht und es ist viel komplexer und umfangreicher, als ich es erwartet habe. Und das ist natürlich alles nur positive Dinge für die, die sich so richtig reinknien wollen in dieses Spiel. Insofern, die können auch sehr gut geben, aber ja, davon bin ich halt weit weg. Und deswegen, ihr hört es an meiner Stimmlage, bin ich schon dann doch ein bisschen enttäuscht. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, ganz ehrlich, hätte ich niemals diese 100 Euro ausgegeben. Und ich glaube, ich hätte mir das Spiel auch gar nicht gekauft, weil dieser DLC mit den Songs, die dabei waren, der hat mich schon sehr gereizt. Ohne diese Songs, nur mit dem Standardpaket für 60, 70 Euro, ja, nee, hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht. Also insofern, ja, es war, am Ende muss ich dann mir eingestehen, es war dann ein Fehlkauf. Aber, und jetzt die 3000. Wiederholung, aber nicht, weil das Spiel halt schlecht ist, sondern weil es einfach nicht zu mir passt. Ein Spiel, das ebenfalls nicht zu mir passt, aber das ich mir im Gegensatz zu Fuse auch gar nicht erst gekauft habe, ist Cyberpunk 2077, das neue Spiel von CD Projekt Red. Ziemlicher Skandal, den wir da jetzt so vor Weihnachten mitbekommen haben. Sony das Spiel wieder aus dem PlayStation Store entfernt. Zu viele Bugs, zu viele ja, Performance-Probleme, gerade auf den alten Konsolen, also auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One S. Ja, also, dass das Ding schon ambitioniert ist und eigentlich auf High-End-PCs laufen sollte oder halt auf den Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series. Ich glaube, das ist jetzt keine ganz große Überraschung. Ich hatte mich eh gewundert, dass sie das auch immer noch für die älteren Konsolen überhaupt anbieten. Ich hätte so im Laufe dieser 8 Jahre, dieses Spiel ist ja seit 8 Jahren schon in der Kommunikation und ich weiß gar nicht, seit wann die daran wirklich entwickeln, ist aber auch schon jetzt mehrere Jahre her. Ich hätte mich niemals gewundert, wenn man vor einem Jahr nicht schon gesagt hätte, also dieses Spiel ist ein exklusives Spiel für die Xbox Series oder für die PlayStation 5, also für die Next-Gen-Konsolen, dass man sich gar nicht erst auf dieses alte konzentriert hätte. Zu umfangreich, zu ambitioniert wirkte dieses Spiel ja schon immer. Und ja, dass es jetzt da jetzt technische Probleme gibt, sage ich mal, so richtig überrascht hat mich das jetzt nicht. In dieser Heftigkeit natürlich schon. Und ja, alles, was ich mir bisher so bei Twitch und bei YouTube angeguckt habe, das hat mich jetzt auch nicht überzeugt. Ihr wisst, diejenigen von euch, die diesen Podcast schon seit vielen Jahren hören, ihr wisst, ich habe eh ein Problem mit Spielen in Ego-Perspektive. Trotzdem gibt es Spiele, die ich auch in Ego-Perspektive sehr gerne gespielt habe. Aber da muss das Spiel schon richtig, richtig geil sein, um mich da zu catchen, weil eigentlich ist das die Perspektive, die ich am wenigsten mag. Ja, da fühle ich mich jetzt auch momentan total bestätigt. Also ich habe in wie heißt diese Stadt? Night City. Ich habe da jetzt echt nichts verloren. Ich will nicht ausschließen, dass ich mir irgendwann dieses Spiel doch nochmal kaufen werde, weil wenn erstmal alle Patches im Netz sind und wenn es auch PlayStation 5 oder Xbox Series X Patches gibt und wenn das Spiel auch wirklich sauber läuft, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ein episches Ding ist und dass die Art, wie man Open-World-Spiele erzählt, hier von diesen polnischen Entwicklern auch ein Stück weit in ein neues Level gehoben werden kann. Also das traue ich denen weiterhin zu. Ich verstehe auch schon die Bedeutung von Cyberpunk 2077 für die Entwicklung der Videospielszene in den nächsten Jahren. Also das Potenzial sehe ich total. Und nur weil es jetzt einen richtig grottig schlechten Start hingelegt hat, heißt das ja noch lange nicht, dass das auch so bleiben muss. Also Halo Games und No Man's Sky, glaube ich, haben das per excellence vorgemacht, wie man an seinem Spiel halt arbeitet, bis es wirklich jeden abholt oder alle Kritiker verstummen lässt, weil man sagt, okay, jetzt läuft es technisch sauber. Da, glaube ich, liegt vor Cyberpunk 2077 noch ein langer Weg, aber wie gesagt, nicht auszuschließen, dass man irgendwann mal sagt, okay, jetzt läuft das Spiel rund, jetzt ist alles in Ordnung und dann schlage ich vielleicht auch mal zu und halte mich da mal ein paar Stunden in der Stadt auf und gucke mir das alles mal an. Das will ich nicht ausschließen, aber momentan reizt es mich halt echt gar nicht. Gut, das war jetzt kurz und schmerzlos, ne? Ja gut, ich habe es aber auch nicht gespielt. Dann würde ich sagen, komme ich jetzt zu meinen Top 10 des Jahres 2020. Mein ganz persönlicher Jahresrückblick. Welches waren die 10 Spiele, die mich am meisten abgeholt haben, die ich am meisten gespielt habe, mit denen ich am meisten Spaß und Freude und Faszination hatte? Das erzähle ich euch jetzt gleich. Vorweg kann ich euch schon mal erzählen, insgesamt, unterm Strich, als ich mich jetzt hingesetzt habe und habe nochmal dieses Jahr Revue passieren lassen, habe ich so gedacht, das ist schon schräg. Es ist das Jahr mit den beiden neuen Next-Gen-Konsolen. Das ist natürlich prägend, das ist sehr geil. Aber es ist auch das Jahr, was mich, wenn ich dann auf meine Top-10-Liste hier gucke, eigentlich, ja, ich will nicht sagen enttäuscht hat, aber das war schon für mich ganz persönlich ein relativ dünnes Kalenderjahr 2020. In den letzten Jahren, da war es so, dass ich euch auch hier an dieser Stelle die Top 10 präsentiert habe, manchmal sogar die Top 20. Und egal, ob es die 10 oder die 20 besten Spiele des Jahres waren, ich habe euch dann immer im Vorfeld noch erzählt, welche Spiele es nicht ganz in meine Charts geschafft haben und habe dann auch mal ein bisschen vorgeschwärmt von diesen ganzen Spielen. Das alles brauche ich in diesem Jahr nicht. Ich habe eine Top 10-Liste für mich erstellt, die ich euch jetzt gleich präsentiere. Und wenn ich dann überlege, okay, was hast du denn noch gespielt außer diese Top 10? Ja, dann sind da natürlich ein paar Spiele, aber sie sind ehrlich gesagt nicht wirklich der Rede wert für mich persönlich. Ihr werdet ein paar Highlights natürlich in meiner Top 10 finden. Ihr werdet aber auch ein paar Highlights in meinen Top 10 vermissen, wo man sagt, ey, die waren kommerziell total erfolgreich, die haben Millionen von Fans bekommen, ey, die feiern wir bei den Best-Ager-Gamern oder wo auch immer. Geiles Spiel. Und Hobbs, der Vollidiot, der hat ihn noch nicht mal in seinen Top 10, der erwähnt ihn noch nicht mal. Also ich habe mir, das ist für mich natürlich relativ einfach, ich habe mal auf meinen YouTube-Kanal geguckt, welche Spiele habe ich als Spiel der Woche gestreamt, dann habe ich nochmal in meine Sammlung der Käufe geguckt, welche Spiele habe ich vielleicht auch gerne gespielt, aber nicht gestreamt, aus unterschiedlichen Gründen. Also das habe ich mir alles angeschaut und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich jetzt auch keinen Titel vergessen habe. Auch das ist mir in den letzten Jahren ein paar Mal passiert, dass ich die Folge fertig aufgenommen habe, sie ins Netz gestellt habe, ihr habt sie gehört und ich selber höre dann meistens jede Podcast-Folge, die ich aufnehme, ich höre die dann noch einmal selber, wenn ich mit den Hunden spazieren gehe und dann denke ich, es ist schon ein paar Jahre, also mehrmals gewesen in diesen letzten knapp 15 Jahren, wo ich diesen Podcast mache, dass ich so gedacht habe, ach scheiße, habe ich ja den einen Megatitel total vergessen in meinen Top 10. Das könnte auch in diesem Jahr wieder passieren, ich glaube es aber nicht. Ich hoffe es natürlich nicht. Und insofern können wir starten mit meinen Top 10 und beginnen tue ich mit Platz 10. Und das ist ein Sporttitel. Ihr wisst, mein Lieblingsgenre ist ja Sport und ein Titel, der mich positiv überrascht hat, der mich aber leider, so fair muss man sein, dann doch deutlich weniger an den Controller gefesselt hat, als ich das selber erwartet habe. Das ist PGA Tour 2K21, also das neue Golfspiel von 2K. Das ist technisch wirklich sauber gemacht und auch online gibt's ganz gute Spielmodi, also eigentlich richtig viel falsch machen sie nicht. Es ist schon, es hat manchmal den Charme einer Excel-Tabelle. Also irgendwie, was so Karriere und so weiter angeht, das ist jetzt nicht so, wie man eigentlich ein Videospiel im Jahr 2020 präsentieren sollte. Aber es ist deutlich reifer und das spricht mich natürlich an. Es ist auch ein Stück weit sachlicher. Man merkt hier deutlich, dass man nicht der Videospielwelt gefallen will, sondern dass man den Golfspielern gefallen will, die vielleicht auch ihren Sport virtuell spielen möchten. Also das ist alles ganz sauber gemacht. Ich gehe auch mal davon aus, weil 2K hat sich diese Lizenz jetzt neu erworben für die nächsten Jahre. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die nächsten Golfspiele auch noch ein bisschen umfangreicher werden, vielleicht auch ein bisschen zugänglicher werden, dass vielleicht auch die Struktur des Spiels noch alles ein bisschen, ich sag jetzt mal, ja, ich habe es gerade eben gesagt, zugänglicher eigentlich wird und sich besser anfühlt. Das finde ich jetzt immer noch so ein bisschen sehr trocken alles. Aber auf dem Rasen, auf dem Platz, das ist schon eine richtig tolle, sehr schöne Golfsimulation, die auch auf der einen Seite schon zugänglich ist. Wenn man mal ein paar Runden gespielt hat, dann hat man die Steuerung und so alles intus. Also das ist sicher deutlich vereinfacht als der echte Golfsport. Das ist ganz gut. Aber auf der anderen Seite ist es auch, was die Ballphysik angeht und die Berechnung des Windes und des Bodenbelags, es ist auch schon eine Simulation. Also einfach ist das nicht. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, dann drücke ich hier ein paar Mal hier auf X und dann ist der Ball da irgendwie im Loch und dann putte ich den Ball ein. So ist es nicht. Also es ist schon dann, also ich empfinde es schon relativ anspruchsvoll. Ja, ich werde diese Spielserie sicher in den nächsten Jahren mit Interesse verfolgen, weiß aber auch, ja, ich habe die ersten Tage PGA Tour 2K21 gerne gespielt, auch wirklich, fand es wirklich gut, habe auch hier mit einem Best Ager Gamer Freund dieses Spiel ein paar Mal abends gespielt und wir hatten auch unseren Spaß, das waren schöne Golfabende, die wir da hatten, keine Frage, alles technisch auch sauber. Aber zur ganzen Wahrheit gehört halt auch, aber viel gespielt habe ich es nachher nicht mehr. Also so richtig abgeholt hat es mich nachher nicht mehr. Ob es an dem Golfsport liegt oder dann doch an der eher etwas trockenen Präsentation, das kann ich euch gar nicht so sagen. Aber ich kann euch nur sagen, ja, das ist ein gutes Golfspiel. Aber es berührt auch nicht mein Herz, wie ich es vorhin bei den Konsolen gesagt habe. Und deswegen landet, obwohl es eine saubere Programmierung ist, landet dieses Spiel in Anführungsstrichen nur auf Platz 10. Auf Platz 9 ein Spiel, das mich völlig begeistert hat, als ich das erste Mal gespielt hatte. Auch dann muss ich zugeben, ich habe es jetzt nicht mehr sehr oft immer gespielt, aber die ersten 2-3 Wochen hatte ich wahnsinnig viel Spaß mit Hot Shot Racing. Das ist ein kleines Racing-Spiel. Das ist vielleicht das Spiel, das ihr am wenigsten kennt. Das ist der Titel, der vielleicht von den meisten Hörern vielleicht gar nicht gekannt wird. Weil es halt kein Mainstream-Titel ist, aber das ist so ein kleiner, guter Racer, so in der Optik alter Sega-Rally-Spiele oder was gab's damals noch, Daytona oder was weiß ich, aber halt alles nur jetzt in schick, nicht in hässlich Pixel-Grafik, sondern in schick gemacht, aber schon ja in einer naiven, einfacheren Darstellung, aber die total charmant sieht, also das Spiel sieht richtig schön aus und gut, das Racing ist natürlich totales Arcade Racing mit Driften wie bei Ridge Racer damals, aber das holt einen halt heute nicht mehr so ab, man ist dann schon irgendwie anderes Gameplay gewöhnt, aber für so ein paar Abende muss ich sagen, ist das Spiel richtig, richtig klasse. Und es war halt für mich der Überraschungstitel, weil ich hatte darüber bei 4Players gelesen, die haben das auch relativ gut bewertet und ich hatte davon noch nie gehört. Ich denke, was ist das denn eigentlich für ein Spiel? Und ich habe es mir noch nicht mal gekauft. Ich glaube, das ist sogar im Xbox Game Pass sogar kostenlos dabei. Auch das noch. Und dann habe ich das runtergeladen und hatte mehrere Abende. Aber mal so richtig Spaß und richtig Freude an diesem tollen kleinen Racing-Titel. Hot Shot Racing bei mir auf Platz 9. So, und bevor es weitergeht mit Platz 8, mache ich mir nochmal ein Getränk auf. So, und das passt auch so gut, weil dieses Spiel auf Platz 8 passt perfekt in dieses furchtbare, krisengeschüttelte Jahr 2020. Was war das bitte für ein dunkles Jahr? Oder wir sind ja immer noch in diesem Jahr drin, letzten Tage. Was war das bitte für ein dunkles Jahr mit der weltweiten Corona-Pandemie? Man wacht jeden Morgen auf und hört nur noch Infektionszahlen und Todeszahlen und Druck von außen und Lockdown und wirtschaftliche Schwierigkeiten und Existenzängste. Und gruselig. Und was noch zum Jahr 2020 dazugehört, für mich ganz persönlich, und das ist ja hier ein persönlicher Rückblick, das ist für mich auch dieser unsägliche und unfassbar gefährliche und bescheuerte Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump. Was für ein Lügner, was für ein Arschloch. Und der hat auch im Jahr 2020 nochmal, auch für seine Verhältnisse, nochmal richtig Gas gegeben. Hat die Nation gespaltet, hat die Welt gespaltet, hat gelogen und Fakten verdreht. Unglaublich. Und ja, deswegen kam mir das Jahr 2020 so wahnsinnig anstrengend vor. Ich hatte selber berufliche Sorgen und Probleme. Dann diese ganze Corona-Pandemie mit allem, was dazugehört. Diesen unglaublich vielen Schicksalsschlägen, die es da gibt. Und dann auch noch dieser Präsident in Amerika, der die Welt spaltet und auch die Social-Media-Welt spaltet. Unglaublich, es war alles ganz furchtbar. Und dann kommt pünktlich zum ersten Lockdown Animal Crossing auf die Switch. Ja, Animal Crossing New Horizon. Ich könnte mir vorstellen, das eventuell erfolgreichste Videospiel des Jahres 2020. bis heute hat es ja einen unglaublichen Hype gegeben oder den gibt's ja halt immer noch. Und auch ich bin in dieser ersten Lockdown-Phase unglaublich gerne auf diese virtuelle Insel gegangen. Diese Friedlichkeit, dieses Menschliche, diese ja Freundlichkeit, die tat unglaublich gut. Und statt einer echten Urlaubsreise sind viele von uns dann zumindest ja in Gedanken immer wieder in den Urlaub geflogen auf ihre eigene Insel. Das war schon unglaublich schön und das hat mich auch über mehrere Wochen auch gefesselt und fasziniert. Das Spiel hat mich dann irgendwann aber völlig verloren, weil natürlich könnt ihr euch ja vorstellen, der Grafikstil, ja, der ist lieblich, der ist nett, aber der ist natürlich jetzt für einen Best-Ager-Gamer ja, auch ein Stück weit schwierig. Natürlich akzeptiere ich den so und natürlich akzeptiere ich diese Welt da so, aber es ist jetzt nicht etwas, was jetzt auch wieder mein Nerv trifft oder mein Herz, wie ich es vorhin gesagt habe. Und dann ist das, hat das auch viel mit Grinden zu tun und dann steckt der Teufel im Detail. Wann kaufst du dir Rüben? Wann kaufst du dir keine? Dann musst du irgendwelche Schulden wieder zurückbezahlen. Und es geht immer nur darum, du musst noch dies machen und jedem noch einen Gefallen tun und hier noch dein Museum ausbauen und. Also ich hatte nachher so, bevor mich das Spiel verloren hat, hatte ich so die letzten Spielabende immer das Gefühl, oh Gott, das ist jetzt mehr Abend als Spiel. Es ist jetzt mehr Abarbeiten als echte Freude. Und deswegen habe ich dann irgendwann aufgehört. Aber ich kenne einige, die auch heute noch Animal Crossing spielen und mehr oder weniger jeden Tag mit Animal Crossing immer mal für eine halbe Stunde ihre Zeit verbringen und das unglaublich toll finden. Und ich kann es auch nachvollziehen. Wie gesagt, mich hat es irgendwann nachher nicht mehr erreicht. Deswegen ist dieses Spiel auch nur bei mir persönlich auf Platz 8 gelandet. Aber es gehört definitiv zu einem der großen Spieletitel des Jahres 2020. Kommerziell mit Sicherheit ein wahnsinnig großer Erfolg. Und ja, Nintendo hat mal wieder, ja, ganz konsequent sind sie ihren Weg gegangen. Anders als alle anderen, weg mit 60 Frames und Raytracing und was wir alles so gelernt haben in diesem Videospieljahr. Das brauchst du alles nicht für Animal Crossing und hast trotzdem eine unglaublich tolle Zeit. Und das haben sie einfach gut gemacht. Platz 8, Animal Crossing New Horizon. Und jetzt muss ich dringend was trinken. Jetzt habe ich die Flasche schon aufgemacht, aber habe nichts getrunken. Das macht ja irgendwie auch gar keinen Sinn. Habe ich schon gesagt, dass ich Fritz Cola liebe? Nee, habe ich noch nie gesagt, ne? Was für ein tolles Getränk. Platz 7 für einen alten Titel, der Remake bekommen hat, nämlich Mafia, der erste Mafia-Teil, Mafia Definitive Edition. Ich habe mir es kam ja erst Mafia 2, manche Mafia 3 als Remastered-Version heraus. Und dann ein paar Wochen später kam dann Mafia Definitive Edition, also der Remake des ersten Mafia-Spiels heraus. Und ich hatte das noch nicht gespielt, also damals Mafia 1 noch gar nicht gespielt, deswegen für mich, ich wusste natürlich ungefähr, worum es geht und so weiter, aber ich kannte jetzt die Story nicht und die Story ist ja auch, ich sag mal, das, was diesen Titel auch so besonders macht. Und ich muss sagen, ich hatte da echt viel Freude an diesem Spiel. Es war ja ein Spiel, das sehr konträr diskutiert worden ist. Manche nannten es das schönste Spiel des Jahres. Andere, wie zum Beispiel die 4Players-Redaktion, haben es total verrissen und richtig schlechte Wertung gegeben. Ich kann weder das eine noch das andere nachvollziehen. Ja, es war jetzt spielerisch nicht ganz so anspruchsvoll. Das allerdings persönlich fand ich jetzt sehr angenehm, denn neue Spiele sind mir oft zu komplex und manchmal auch zu umfangreich, zu schwierig. Insofern, das fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht, dass das sich alles in Grenzen hielt. Ich fand auch, es sah insgesamt sehr hübsch aus. Ich hatte das auf meiner Xbox One gespielt und ja, das sah richtig, richtig toll aus. Also Ja, ich hatte eine gute Zeit mit diesem Spiel. Zur ganzen Wahrheit gehört auch, ich habe mir dann halt die Trilogie gekauft, als dann das erste Mafia erschienen ist. Das heißt, ich habe jetzt hier die von Mafia 2 und Mafia 3 noch die jeweiligen Remastered-Versionen auf meiner Xbox-Festplatte schlummern und ich habe sie noch nicht installiert. Also ich hatte dann auch genug. Es war dann auch in Ordnung. Also das Spiel, ich weiß jetzt gar nicht, wie lang das geht. Ich glaube, so richtig super lang war das jetzt auch nicht. 20 Spielstunden oder so, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das war auch gut, da wurde ich gut unterhalten. Die Story fand ich jetzt nicht ganz so brillant, wie ich es erhofft habe, aber die war schon sehr gut. Nur weil so viele Menschen, so viele Gamer so geschwärmt haben von Mafia, von diesem ersten Teil, dass das so eine brillante Story gewesen wäre, habe ich mir einfach mehr erhofft und mehr erwartet. Das ist nicht ganz in Erfüllung gegangen, aber nichtsdestotrotz war ich zu keinem Zeitpunkt jetzt enttäuscht oder fand das doof, sondern nee, im Gegenteil, ich wurde gut unterhalten bis ganz zum Schluss, alles in Ordnung und insofern, ich hatte da eine gute Zeit. In, guck mal, der Stadt, wo ich jetzt den Namen schon gar nicht mehr drauf habe. Ja, also den absolut bleibenden Eindruck hat das Ding dann auch nicht bei mir hinterlassen. Aber es war eine schöne Zeit, ein schönes Spiel. Platz 7 für Mafia, die Definitiv Edition. Auf Platz 6 kommt FIFA. Und das ist unter verschiedensten Gesichtspunkten für mich ungewöhnlich, weil FIFA war viele Jahre auf Platz 1 oder 2 immer wieder gebattelt. FIFA 20 hatte mich dann ja doch ziemlich verloren. Ich habe FIFA 20 sehr wenig gespielt. Also FIFA 20 wäre mit Sicherheit niemals in meine Top 10 gekommen. Dann jetzt Anfang Oktober erschien dann FIFA 21, was mich auch noch nicht so abgeholt hat. Für mich ist FIFA 21 online mittlerweile unspielbar. Ich finde das ganz grausam und ganz gruselig, online zu spielen, egal in welchem Modus, weil du immer nur auf irgendwelche Spieler triffst, die irgendwelche Torjubel inszeniert haben oder Hackespitze 1, 2, 3, noch ein Salto. Also FIFA Online ist meine Erfahrung völlig unrealistisch und abartig. Also das kann ich gar nicht ernst nehmen, das kann ich gar nicht spielen. Aber als Singleplayer hat FIFA 21 dann doch schon so seine charmanten Momente, also gerade der neu gestaltete Karrieremodus und für mich als HSV-Fan, also als Fan einer Zweitligamannschaft, natürlich den Reiz, mit der Mannschaft mal wieder in die erste Liga aufzusteigen, vielleicht irgendwann mal Euroleague oder sogar Champions League, das wäre natürlich geil. Also das bringt dann schon Spaß und selbst der FIFA Ultimate Team Modus mit den Squad Battles und dem jetzt neuen Stadionausbau, das macht mir mehr Spaß, als ich erwartet hätte. Also offline als Singleplayer finde ich FIFA nicht nur akzeptabel, sondern finde ich FIFA eigentlich wieder ganz gut. Aber online ist halt nicht spielbar. Und ich glaube, FIFA 21 auf meiner PlayStation 4 Pro würde auch nicht in die Top 10 kommen. Das, was FIFA in den letzten Wochen auf einmal richtig katapultiert hat, seit Anfang Dezember, ist halt der PlayStation 5 Patch. Und auf einmal finde ich dieses Spiel weiterhin nur als Singleplayer. Das zählt nicht online. Aber als Singleplayer finde ich FIFA 21 grandios. Also ich persönlich finde, es sieht total geil aus. Es sieht richtig, es hat nochmal einen richtigen Sprung gemacht. Auch die Animation der Fußballspieler. Also das sieht richtig fett aus, meiner Meinung. Und die Einbindung des PlayStation 5 Controllers, dass wenn deine Spieler langsam an Energie verlieren, an Kondition verlieren, wenn die kaputt sind, dass du kaum mehr schnell sprinten kannst, weil du richtig Kraftanstrengung unternehmen musst, um die Schultertaste für schnell laufen runterzudrücken, weil es einfach kaum mehr geht, weil da hast du so viel Widerstand. Das ist schon mal mega, also das bringt richtig Bock und dadurch fühlt sich das ganze Spiel sofort, zumindest auf der PlayStation 5, nochmal realistischer und besser an und ich feiere das gerade. Ich spiele unglaublich gern in diesen Wochen gerade FIFA 21. Entweder im FIFA Ultimate Team im Squad Battle Modus oder im Karrieremodus als HSV-Trainer. Das bringt mir unglaublich viel Spaß und mit dem PlayStation 5 Patch hat dieses Spiel mal einen richtigen Sprung nach vorne gemacht. So richtig Next Gen ist es noch nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir im Herbst nächsten Jahres dann nochmal ein deutlich anderes Fußballspiel erleben werden. Aber das ist jetzt schon, ich hätte niemals gedacht, dass die PlayStation 4 Version, die ich ja auch gespielt hatte, mit der PlayStation 5 Version, dass das so ein Unterschied ist. Der ist nur im Detail, Aber es sind halt sehr viele Details, die deutlich besser geworden sind. Und ja, das bringt mir unglaublich viel Spaß. Und deswegen, ich hätte es auch nicht erwartet, hat es FIFA aber tatsächlich in die Top 10 geschafft. Und zwar bei mir auf Platz 6. Auf Platz Nummer 5 finden wir ebenfalls ein Sportspiel. Und zwar eines der Spielserien, die ich seit sehr vielen Jahren immer in den Top 10 habe, meistens auch in den Top 5 habe und meistens auch ein bisschen höher als Platz 5, nämlich MLB The Show, der neueste Ableger, MLB The Show 20, mein Lieblings-Baseballspiel, das bis jetzt exklusiv für die Sony PlayStation-Konsolen erschien. Ich glaube, ab nächstem Jahr, wenn im März, April die neue Version erscheint, dann glaube ich auch für die Xbox-Konsolen. Das ist ein unglaublich tolle Baseball-Simulation, die mir weiterhin sehr viel Spaß bringt. Ich habe sie aber dann dennoch, ich habe sie ja viel gespielt, aber ich habe sie nicht so viel gespielt wie die letzten 2-3 Jahre zuvor, weil leider an den Punkten, die ich in den letzten 2-3 Jahren schon kritisiert habe, einfach nichts gemacht worden ist. Die sind weiterhin einfach, die Punkte, meine Kritikpunkte sind weiterhin ja aktuell und irgendwann nervt es dann auch. Und der größte Kritikpunkt ist ich nenne es mal im Food-Modus, also FIFA Ultimate Team-Modus, der heißt bei MLB The Show heißt es Diamond Dynasty, genau, also auch dieses Kartenspiel, wo man sich seine Mannschaft zusammensteckt. Da gibt es einfach keinen guten Spielmodus als Singleplayer. Das ist sehr störend. Da gibt es zwar schon seit ein paar Jahren so einen Spielmodus, den will ich jetzt hier gar nicht erklären, wäre ein bisschen kompliziert, aber ja, den gibt es seit Jahren und der ist seit Jahren meiner Meinung nach schlecht. Wo es A um andere Dinge als um Baseball geht, ja, wo du mehr so das Gefühl hast, du spielst Risiko, wenn ihr das Brettspiel noch kennt. Und wenn es dann mal auf den Platz geht, dann spielst du auch nur 3 Innings und das ist dann doch irgendwie ein bisschen zu kurz. Und ach, irgendwie, das schockt nicht. Und online spiele ich das halt auch relativ ungern, weil online kannst du halt immer nur 9 Innings spielen. Und so ein 9-Innings-Spiel dauert Minimum eine Stunde, eher 1,5 Stunden. Es kann auch mal bis zu 2 Stunden gehen. Das ist mir dann einfach auch zu lang für ein Online-Spiel. Ich kann einfach gar nicht verstehen, warum das müsste so einfach in der Programmierung sein, dass man sagt, also du kannst ja Gegner online suchen und dann sagst du, pass auf, ich will 3 Innings spielen, 6 Innings spielen oder 9 Innings spielen. Und dann wird dir halt der Gegner zugelost, der genau das Gleiche gerade möchte. Und dann hast du halt Leute, die spielen halt traditionell 9 Innings, aber vielleicht auch welche, die sagen, ich habe nicht viel Zeit, ich spiele nur 3 Innings. Oder das, was ich am besten finden würde, man spielt 6 Innings. Das wäre dann so eine halbe, dreiviertel Stunde, also eher eine Dreiviertelstunde. Das wäre, glaube ich, völlig in Ordnung. Aber so ist das für mich ein bisschen lost. Der motivierendste Spielmodus ist dieser Diamond Dynasty Modus. Der ist offline aber völlig uninteressant und der ist online eigentlich auch nicht so wirklich interessant. Und somit ist es schwer, dieses Spiel zu spielen. Wenn du aber auf dem Platz stehst, dann bringt er schon Spaß. Und dann gibt es natürlich auch einige Singleplayer-Modi, klar, Saisonmodus oder Franchise-Modus oder wie die alle heißen. Das ist alles auch in Ordnung. Noch einmal, das Spiel ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Am allerbesten finde ich das Spiel wirklich auf dem Platz. Also dieses Spiel als Pitcher, als Batter, als Outfielder, als Baserunner, das haben sie wirklich ganz geil umgesetzt. Es ist mega atmosphärisch und ich liebe Baseball und ich liebe dadurch auch dieses Spiel. Aber für mich gibt es seit Jahren nicht einen Spielmodus, egal ob on oder offline, nicht einen Spielmodus, den ich wirklich als perfekt empfinden würde. Jeder Spielmodus, egal in welchem, egal in welchem Modi, egal ob Diamond Dynasty oder als Singleplayer, Karriere, Franchise, wie auch immer, ich muss bei allen Spielmodi für mich ganz persönlich zu viele Kompromisse machen, da ist nicht einer dabei, wie jetzt bei FIFA zum Beispiel als HSV-Trainer, wo ich sage, ja, dieses mit ständig trainieren und so, finde ich jetzt auch ein bisschen doof, aber okay, da kann ich drüber hinwegsehen, alles andere finde ich halt super. Und das habe ich halt bei MLB The Show nicht, da gibt es halt bei allen Spielmodi leider mehrere Dinge, die mich immer wieder stören. Und da gibt es nicht einen Spielmodus, wo ich sage, okay, der hat 1-2 kleine Fehler, aber ansonsten ist der perfekt. Also, deswegen, ich hoffe sehr aufs nächste Jahr und ich hoffe sehr, dass sich die Jungs von MLB The Show da jetzt mal bewegen und vielleicht mal 1-2 Spielmodi neu interpretieren, die dann auch für mich reizvoll ist, die für mich reizvoll werden. Wenn das so ist, dann wäre es mit Sicherheit fast schon das perfekte Sportspiel. So ist es wirklich ein bisschen schade, dass alles auf dem Feld, die Atmosphäre im Stadion, auf dem Feld, es ist alles super, auch die Spielbarkeit, alles brillant, aber irgendwie nicht ein Spielmodi, der mich wirklich fesselt. Das hat mich die letzten Jahre schon gestört, aber mein Gott, weil ich halt so Baseball liebe, war mir das ein Stück weit egal und ich bin trotzdem auf den Platz gegangen. Und in diesem Jahr habe ich halt gemerkt, ja, ich liebe weiterhin Baseball, aber irgendwie stört es mich jetzt, dass da nicht ein Spielmodus dabei ist, der mich mal über Monate auch wirklich mal an diesem Spiel dranbleiben lässt und fesselt. Und das ist schade. Gut, so, kann ich was trinken? Dann kommen wir zu Platz 4, ein Spiel, das ich tatsächlich durchgespielt habe. Wow. Das war aber auch nicht so kompliziert, weil es war nicht so wirklich lang. Für mich das viertbeste Spiel des Jahres 2020 ist Astros Playroom. Das ist dieser exklusive Titel, der schon vorinstalliert ist auf der PlayStation 5 und der einem so alle Features des neuen Controllers zeigt. Bewegungssteuerung, Touchpad, dann natürlich die Schultertasten, die so ein Force-Feedback haben, die ganzen Rumble-Funktionen, diese Dual-Sense-Funktion in dem Controller. Das wird alles ganz hervorragend umgesetzt bei Astros Playroom, aber das ist nicht das, was mich eigentlich so begeistert hat an diesem Spiel, sondern ich liebe ja auch diesen VR-Titel Astros, wie ist der noch? In dieser Sekunde entfallen, aber es gab ja schon mal diese Figuren in diesem einem VR-Titel, den ich schon sehr gefeiert habe, den ich ganz toll finde. Und ich liebe halt wirklich diese kleinen Roboter, diese kleinen Bildschirmroboter, die man da steuert. Ich finde die einfach super niedlich, total sympathisch. Ja, die berühren mein Herz sofort. Und deswegen fand ich das schon mal Weltklasse. Dann ist dieses Spiel auch unglaublich gut programmiert. Also ich finde, irgendwo habe ich mal gelesen, man kann das schon fast mit Mario vergleichen, mit der Qualität eines Mario-Spiels. Ich würde dem total zustimmen. Dass man sagt, klar, hat Mario eine andere Kultur und einen anderen Umfang und so weiter. Ich würde auch gar nicht sagen, 1:1 jetzt eine Gegenüberstellung. Die wäre sicher nicht sinnvoll. Aber Jump'n'Run ist das auch schon in Perfektion. Das ist richtig, richtig gut programmiert. Es ist technisch ein super sauberes Spiel. Es sieht auch, finde ich, total sympathisch und nett aus und es passiert so viel. Und was natürlich auch unglaublich charmant ist, dass es 4 unterschiedliche Level gibt in diesem Spiel, die nochmal wieder unterteilt sind in 4 Bereiche. Aber das ist nicht ganz so wichtig. Aber diese 4 Levels, die repräsentieren eine PlayStation-Generation. Das heißt, du hast ein Level, wo sich vieles um die PlayStation 1 dreht, dann um die PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Und das erkennst du an so vielen kleinen Details, wie einzelne Objekte aussehen, an denen du vorbeiläufst. Dann siehst du überall andere kleine Astro-Roboter oder Figuren, nenne ich sie mal Figuren. Ne? So Astros-Figuren, die dann aber Szenen eines Videospiels darstellen, das irgendwie auch, im Verbund steht mit der jeweiligen Konsole. Du entdeckst da so viel. Es ist so viel Liebe im Detail. Jeder Grashalm, alles, was du da siehst, wenn du genau hinguckst, hat immer was mit Technik und mit PlayStation zu tun. Und dieses Spiel ist so ideenreich und so detailreich, dass es wirklich fantastisch ist. Also wirklich ein ganz geiles Spiel, feiere ich total, finde ich unglaublich stark. Und ich hoffe natürlich sehr, dass jetzt, weil VR ist natürlich so ein bisschen nischig gewesen, dass jetzt aber alle PlayStation 5-Besitzer ja dieses Spiel schon haben, weil es ja vorinstalliert ist. Ich hoffe, dass auch bei ganz vielen Gamern das so ist, dass sie auch diese Welt von Astros in ihr Herz schließen und dass wir dann irgendwann im Laufe dieser Konsolengeneration ein, wenn nicht sogar 2 vollwertige Astros-Spiele nochmal erleben dürfen, die dann halt nicht nach 3-4 Stunden durchgespielt sind, sondern die dann vielleicht wirklich einen Umfang haben von 15 Stunden, 20 Stunden, wie auch immer. Das wäre wirklich unglaublich geil. Also es ist ein mega tolles Spiel. Und auch hier muss man leider nochmal, ich habe ja am Anfang dieses Podcasts die beiden Konsolen nochmal für mich persönlich gegenübergestellt, ja, und alleine schon, dass auf der PlayStation 5 da ein PlayStation 5 exklusiver Titel vorinstalliert ist. Auch wenn es ein kleiner Titel ist, der nur wenige Stunden Spieldauer hat, aber er ist da und er zeigt so viele Möglichkeiten. Das ist schon mal super. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Kaufgrund für eine Konsole, aber das ist schon mal sehr nice to have. Und ja, deswegen ein Spiel, das mich total begeistert hat. Und wenn ich vorhin zu euch gesagt habe, ich habe die PlayStation 5 ins Herz geschlossen, dann meine ich das so. Ich liebe diese Konsole. Ich finde die so unglaublich toll. Und eventuell, oder ich bin mir sogar ziemlich sicher, hat auch Astro's Playroom damit zu tun, weil du halt diese Konsole anschließt und dann entdeckst du dieses Spiel und dann fängst du es an zu spielen. Und dann zeigt dir dieses Spiel alle Möglichkeiten, die der Controller hat und zeigt dir auch, wie sauber und gut so ein Spiel aussehen kann und wie schnell und technisch brillant man da durch diese Level geht. Also das ist schon alles super. Und dadurch, dass sie auch immer ihre PlayStation-Generation abfeiern, fühlst du dich irgendwie als PlayStation-Spieler auch so mitgenommen, dass du sagst, oh ja, guck mal, den Bass-Controller hatte ich auch. Oh ja, guck mal hier, genau, die erste iToy-Cam, die hatte ich auch. Also du hast dann auch so viele Erinnerungen und auf einmal merkst du, wie verbunden du mit diesem Franchise bist, mit dieser Marke PlayStation. Das wird dir da nochmal so richtig bewusst. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich dann am Ende sage, also Xbox Series X ist eine super Konsole. Jeder, der sie hat und die toll findet, kann das auch mit gutem Grund. Ist alles super. Aber mein persönliches Herz hat diese Konsole noch nicht erreicht. Aber die PlayStation hat mein Herz im Sturm erobert. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch was mit Astro's Playroom zu tun hat. Ganz tolles Spiel auf Platz 4. So, und damit haben wir nur noch 3 Plätze. Und es ist unglaublich, aber es ist wahr. Ihr wisst, mein Lieblingsgenre, Sportspiele, die bisher immer eigentlich unter den ersten 3 fast ausschließlich zu finden waren. Dieses Mal gibt es nur ein einziges Sportspiel, was in den Top 3 enthalten ist. Und das ist auf Platz 3 Pro Evolution Soccer 2020. Das aktuelle Pro Evolution Soccer 2021 Season Update, das habe ich natürlich auch. Das ist, ja, das, was der Name sagt, einfach nur ein Season Update. Da fühlt sich alles an wie vorher, wie bei PES 2020, was ja nicht schlecht sein muss. Ich habe PES 2020 sehr, sehr gern gespielt, deswegen ist er auf Platz 3. Aber das Season Update macht jetzt halt nichts Neues, nur in kleinen Details ein bisschen frischer. Und das war auch so in Ordnung, aber Pro Evolution Soccer 2021 Season Update hat halt bei mir ganz persönlich das Problem, dass das FIFA 21 PS5 Update halt so gezündet hat in den letzten Wochen und deswegen spiele ich eigentlich Pro Evolution Soccer gar nicht mehr und ich überlege es mir auch fast schon von der Festplatte zu ziehen, weil ich so denke, ja, dann werde ich jetzt bis Herbst nächsten Jahres, wenn ich Fußball spielen will, halt FIFA spielen und nicht mehr PES. Aber Pro Evolution Soccer hat, also PES 2020 hat im letzten Jahr, also im Jahr 2019, FIFA halt bei mir persönlich wieder überholt. Und ich muss sagen, endlich, weil eigentlich bin ich ja ein PES-Jünger. Eigentlich möchte ich ja PES immer besser finden als FIFA. Aber ich habe halt viele Jahre FIFA gespielt und nicht PES, weil PES halt so viele Fehler gemacht hat. Aber die haben sich immer mehr verbessert und PES 2020 im letzten Jahr hat es halt geschafft, dass ich wieder zurückgegangen bin zu Konami und zum MyClub-Modus. Habe ja durch den Let's Playmaker, durch Kracher und durch viele andere auf Twitch auch mehr Hintergrundwissen bekommen, gerade im MyClub-Modus, wie man den spielt, worauf man zu achten hat. Der ist ja auch super umfangreich und komplex. Dagegen ist FIFA wirklich eine ganz einfache Schablone. Also das ist natürlich viel taktischer und viel mehr Fußball. Und das habe ich gefeiert ein Jahr lang. Das fand ich echt, echt super. Und deswegen habe ich sehr, sehr viel Pro Evolution Soccer 2020 gespielt. Sehr viel den MyClub-Modus. Online wie offline. Das, auch wenn der Offline natürlich nicht wirklich sehr umfangreich ist. Das war jetzt nicht so toll, aber auch online hat es mir echt Spaß gebracht. Wenn man mal einen Gegner gefunden hat, das dauerte ja immer so ein bisschen, aber wenn, dann war das auf dem Platz super, weil da bin ich nur ganz, ganz selten auf irgendwelche wahnsinnigen Trickser gekommen. Meistens war das immer richtig geiler, realistischer, toller, virtueller Fußball. Also, ich hatte unglaublich viel Spaß mit Pro Evolution Soccer 2020, deswegen ist dieses Spiel total berechtigt bei mir auf Platz 3 gelandet. Ja, und fast ein bisschen schade, dass es nichts Neues gab von Konami, also nichts wirklich Neues jetzt im Herbst diesen Jahres und FIFA 21 noch einmal, zumindest für die PlayStation 5. Und nur, das kann ich halt beurteilen, doch überraschend viel richtig gemacht hat, weil ich ja auch eher der Singleplayer und nicht so der Online-Player bin. Insofern, für mich ganz persönlich hat FIFA 21 mich so ein bisschen wieder auf die FIFA-Welt gezogen jetzt. Aber ich hoffe sehr, dass im nächsten Jahr Konami, die ja gesagt haben, sie konzentrieren sich jetzt schon auf die Next-Gen-Version und sie wollen sehr viel Next-Gen-Fußball im Herbst nächsten Jahres uns allen präsentieren. Also ich drücke denen die Daumen, dass das funktioniert, weil die Welt von Pro Evolution Soccer, die Welt vom MyClub-Modus, die finde ich schon sehr geil. Also ja, die vermisse ich natürlich auch so ein bisschen bei FIFA und die finde ich schon super, super, super gut. Aber es bringt mir einfach momentan FIFA einfach mehr Spaß. Es tut mir leid. Es ist jetzt so. Aber nichtsdestotrotz, Pro Evolution Soccer 2020 muss hier gefeiert werden in meinem Jahresrückblick und das völlig, völlig zu Recht. Auf Platz 2, warte mal, muss ich noch einen Schluck trinken. Findet man das Spiel, was im letzten Jahr mein Spiel des Jahres geworden ist, 2019. Diesmal hat es nicht ganz gereicht, aber mein Gott, man ist nur ganz sanft gefallen, nur einen Platz nach unten für PlayerUnknown's Battlegrounds, für PUBG. Es ist natürlich weiterhin eines meiner Klassiker, meiner Spiele, die ich auch auf HOPES.TV, also auf meinem Twitch-Kanal, auch streame. Und auch wenn ich jetzt dieses Jahr nicht so viel PUBG gespielt habe wie 2019 oder 2018, so muss ich sagen, bringt mir PUBG übers Jahr hin immer noch wahnsinnig viel Spaß. Und gerade jetzt vor wenigen Tagen habe ich mal mit Fossi wieder ein paar Stunden gespielt und mit Paul mal wieder ein paar Stunden gespielt. Und meine Fresse, was hatten wir für einen Spaß? Das war wirklich großartig. Und ja, wir sind jetzt mitten in der Season 10 angelangt. Ich persönlich finde diese Insel Heaven überraschend gut. Ich mag ja gar nicht so eine kleinen Inseln und ich mag auch nicht Häuserkampf. Also eigentlich alles, was Heaven macht, mag ich eigentlich nicht. Aber warum auch immer, bin ich da relativ erfolgreich, weil ich oftmals Zonenglück habe und man kann sich bei diesem Spiel auch gut verstecken. Man muss es nicht unbedingt aggressiv spielen. Zumindest bis dann die letzten, keine Ahnung, 4-5 Gegner dann übrig sind. Da muss man meistens sehr aggressiv spielen und dann verliere ich auch schnell. Aber auch selbst diese Karte Heaven bringt mir Spaß. Aber ansonsten, klar, es gibt keine schönere Insel als Miramar. Und da mit dem Glider drüber zu fliegen, ist einfach immer noch eine ganz große Freude. PUBG mag ich am allerliebsten mit Freunden spielen, als Singleplayer, muss ich sagen, frustet mich so ein bisschen PUBG jetzt, weil aktuell kannst du jetzt halt sehen, okay, wenn du halt das Spiel nicht gewinnst, ne, wer hat dich denn jetzt erschossen, dann kannst du ja diesen Spielern immer zugucken, das war bisher auch möglich, das ist auch heute möglich, aber heute siehst du auch das Level, welches andere Spieler haben, die einen da gekickt haben und da habe ich ganz viele Spieler, die über 400 sind und ehrlich gesagt sehr viele auch haben 500er Level. Im Moment der Aufnahme geht's nicht höher als 500. Also du siehst, da sind so viele Spieler dabei, die so hoch sind. Ich habe Level 126, glaube ich. Also nur damit ihr das einordnen könnt. Ich habe 126 und die mich killen, haben 450, 480 oder 500. Und das fühlt sich natürlich manchmal auch so ein bisschen als Singleplayer dann doof an, weil du sagst, ja, die sind natürlich viel besser. Klar, okay, akzeptiert. Aber wie wäre es, wenn ich mal hier auf eine Insel springen könnte, wo alle nur zwischen 100 und 200er Level sind? Also weder totale Anfänger, aber noch totale Nerds, sondern Leute wie ich halt. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass das PUBG immer noch nicht hinbekommt. Vielleicht bekommen sie es auch nie hin, weil vielleicht gar nicht so viele Spieler dann immer gleichzeitig online auf den Servern sind. Das weiß ich nicht. Aber ja, das ist auch mit das Einzige, was mich stört. Und wenn du halt mit Freunden spielst, dann wird das wieder ein bisschen kompensiert. Ja, wenn ich dann alleine spiele, dann habe ich schon Schiss, dass ich an der nächsten Ecke auf so einen Level 500 Spieler treffe. Und das macht mich dann nicht so ganz mehr so frei, wenn ich spiele. Ja, aber ansonsten, für mich, Battle Royale wurde ja schon vor 2-3 Jahren so ein bisschen totgesagt, für mich immer noch ein unglaublich reizvolles Genre. Ich liebe das sehr und ich hoffe auch sehr, dass 2021 ich mit Paul und Fossi und Olli Barber und Tochjara und Micknet und Broxy und wie sie alle heißen, ja, alle, die jetzt den Namen, ihren Namen nicht gehört haben, bitte entschuldigt das, aber alle Best Ager Gamer, mit denen ich so spiele, ich hoffe einfach, dass wir auch, und ich denke das auch, dass wir 2021 viel Spaß haben werden. Alleine auch schon, weil Cross-Gen funktioniert, nicht nur Cross-Gen, sondern auch Cross, wie heißt das, Konsole, ne? Also du kannst ja auch auf einer PlayStation 5 mit jemandem zusammenspielen, der auf einer Xbox One spielt und umgekehrt. Das finde ich halt alles großartig, das ist super und ja, deswegen, nächstes Jahr geht's weiter mit Player Unknowns Battlegrounds PUBG. Großartiges Game, weiterhin ganz hoch bei mir im Kurs. Aber ein Spiel gab es, das hat dann doch so ein bisschen selbst mit PUBG den Boden aufgewischt. Denn wenn wir nochmal jetzt zurückblicken auf meine Top 10 oder auf die ersten 9, ich lese sie nochmal vor, dann haben wir PUBG. Das ist ein Spiel, ja, das gibt es schon seit ein paar Jahren. Dann haben wir auf Platz 3 Pro Evolution Soccer, gibt es schon seit ein paar Jahren. Platz 4 Astros Playroom, das war dann mal neu, ein Glück. Platz 5 MLB The Show, gibt es schon seit ein paar Jahren. Platz 6 FIFA, gibt es schon seit ein paar Jahren. Platz 7 Mafia, ist ein altes Spiel, was neu aufgelegt worden ist. Platz 8 Animal Crossing New Horizon, das ist dann ein neues Spiel in einem gewohnten Animal Crossing Setting, aber das würde ich auch noch als neu bezeichnen, alles gut. Platz 9 Hotshot Racing, das ist auch so ein neuer, frischer, aber dann doch Oldschool Arcade Racer. Und auf Platz 10 PGA Tour 2K21 und Golfspiele gibt es halt auch schon seit vielen Jahren. Das ist der Grund, warum ich zu euch gesagt habe, das war insgesamt für mich dann doch ein dünnes Jahr. Wenn ich so zurückblicke, gab es da ganz wenig Spiele, die mich mal wirklich gefesselt haben. Es gibt ein Spiel, das ich super. Ihr kriegt jetzt gerade was unglaublich Tolles mit. Habe ich euch am Anfang gesagt, ich hoffe, ich habe kein Spiel vergessen. Ich habe ein Spiel vergessen. Aber es fällt mir zum Glück noch im Laufe der Aufnahme ein. Spider-Man Remastered habe ich auf meiner PlayStation 5 gespielt. Das Spiel aus dem Jahr 2018. Mist, das hätte natürlich dringend in die Top 10 gemusst. Also Spider-Man Remastered auf der PlayStation 5 war für mich mit diesem Raytracing, mit diesem Spiegeln, was für eine geile Optik, hat mir total gut gefallen. Miles Morales habe ich jetzt noch nicht angefangen, will ich jetzt über Weihnachten anfangen. Das wird sicher auch noch ein sehr geiler Titel. Aber Spider-Man muss auch noch in meine Top 10. Scheiße, den packen wir jetzt irgendwo hin. Ich glaube, jetzt gefühlt würde ich sagen, würde der bei mir ungefähr auf Astros Playroom-Niveau laufen. Also ich glaube, PUBG würde ich vor Spider-Man packen. Pro Evolution Soccer würde ich vor Spider-Man packen. Astros weiß ich nicht und MLB The Show definitiv nicht mehr. Das heißt, irgendwo Spider-Man Remastered würde ich bei mir ganz persönlich jetzt irgendwo auf Platz 4 setzen. So, gut, dass ich da jetzt noch gedacht habe. Meine Fresse. Sehr schön. Aber ich komme jetzt nochmal zurück. Ja, also ihr seht, das sind alle Spiele oder die meisten dieser Spiele, das sind Spielserien, die spiele ich jedes Jahr und schon seit vielen Jahren. Da war irgendwie nichts viel Neues dabei. Spider-Man war da mal neu dabei für mich, aber gut, ist auch ein 2018er Spiel. Ich habe jetzt auch Assassin's Creed, das alte Origins aus dem Jahr 2017 noch mal ein bisschen weiter gespielt, ist auch ganz nett, aber ist halt auch schon 3 Jahre auf dem Puckel. Also irgendwie, es gab jetzt nicht so viele Spiele wie Astro's Playroom zum Beispiel oder meinetwegen auch Animal Crossing, wo ich sage, die sind wirklich neu für mich, auch wenn es vielleicht Nachfolger sind, aber dennoch, sie sind neu, es sind keine Saisonauflagen oder Remastered-Versionen. Welche Spiele ich noch nicht gespielt habe, ist Ghost of Tsushima oder Tsushima, ich weiß gar nicht, wie man das so richtig ausspricht, aber ihr wisst, welches ich meine, auch ein exklusiver PlayStation 4-Titel, von dem haben ja sehr viele geschwärmt. Könnte auch gut sein, dass mir der auch ganz gut gefällt, aber den habe ich irgendwie nie gekauft. Kann sein, dass ich den jetzt in der Lockdown-Phase mir nochmal zulegen werde und dass ich dann irgendwie im Januar, Februar nachher sage, rückwirkend, ach scheiße, das Spiel hätte auch erst in meine Top 10 schaffen müssen. Das kann gut sein, aber es gab halt wenig von diesen Spielen. Ja, und deswegen fühlte sich das ja für mich jetzt dann doch so ein bisschen enttäuschend an, als ich so zurückgeblickt habe auf das, was ich so gestreamt habe und bei YouTube gespeichert habe. Pro Evolution Soccer, FIFA, MLB. Es ist natürlich alles so ein bisschen ausgelutscht. Auch PUBG auf einem super hohen Niveau und mit ganz viel Freude, aber halt auch nichts, was einem jetzt irgendwie noch so mega begeistert. Und deswegen würde ich sagen, war das ein relativ schwaches Spiel. Ich erinnere mich noch an ein Jahr, ich glaube, es war das Jahr 2007. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es das Jahr 2007 war. Ich glaube aber schon, bin mir, ja, wie gesagt, nicht ganz sicher. Aber es gab mal ein Spiel, ein Jahr, da gab es ein neues Spiel, das hieß Assassin's Creed. Im gleichen Jahr gab es ein neues Spiel, das hieß Mass Effect. Und im gleichen Jahr erschien dann noch ein neues Spiel, das hieß Uncharted. Und sowohl Assassin's Creed als auch Uncharted sind Mega-Serien geworden. Ja, also die jeweils ersten Teile sind die Basis für alles, was danach gekommen ist. Und auch bei Mass Effect kam ja nachher noch die Trilogie und noch Andromeda und so weiter, soll jetzt auch wieder neu aufgelegt werden. Also es gibt manchmal so Videospieljahre, wo man sagt, boah, da gab es von im Nachhinein, in der Nachbetrachtung, erste Teile von Spielen, die nachher ganze große Serien wurden. Das weißt du natürlich nicht, wenn ein Spiel den ersten Teil hat, weil du ja nicht weißt, ob das ein kommerzieller Erfolg wird oder nicht. Aber das sind dann so Spieljahre, wo man sagt, boah, das erste Assassin's Creed, das erste Uncharted, das erste Mass Effect erschienen, das ist ja mal geil. Das sind natürlich außergewöhnliche Jahre. Aber in diesem Jahr war da so gut wie gar nichts. So irgendwie, wo ich so gedacht habe, was fühlt sich jetzt für mich ganz persönlich? Jetzt kommt mir nicht mit irgendeinem Spiel, das ihr vielleicht geil findet, irgendein Horrorspiel oder irgendein Genre, was ich jetzt nicht mag. Ich rede doch die ganze Zeit immer nur über meinen ganz persönlichen Geschmack. Und für mich persönlich war da nur ein einziges Spiel, was mich wirklich abgeholt hat, was ich zum Release gekauft habe, wo ich mir sogar Urlaub für genommen habe und was ich nicht mehr aus der Hand legen konnte, bis der Abspann lief. Und natürlich könnt ihr euch schon vorstellen, welches Spiel das war. Und klar, für mich auch, wie für viele andere auch, für mich das beste Spiel des Jahres, meine Nummer 1, mein Platz 1 in den Top 10 ist natürlich The Last of Us Part 2. Dieses Spiel hat mich wirklich begeistert. Natürlich hat es auch viele Anleihen vom ersten The Last of Us. Also wenn ihr so wollt, ja, war das ja auch nur eine Fortsetzung. Aber man merkt schon, dass da ein paar Jahre dazwischen waren. Man merkt schon, die ganze Spielentwicklung war natürlich nochmal deutlich weiter. Man fühlte sich auf der einen Seite fühlte sich vieles sehr vertraut an und auf der anderen Seite war doch aber alles so viel neu und frisch. Und es ist ein bisschen peinlich für die Videospielszene meiner Meinung nach, dass diese Story so viele Diskussionen ausgelöst hat. Ich habe mich daran jetzt nicht so sehr beteiligt, aber ich finde es auch peinlich, muss ich wirklich sagen. Also ich muss jetzt hier minimal spoilern, ihr entschuldigt das bitte, ich werde euch jetzt hier nicht alles verraten, aber über die ein oder andere Sache muss man jetzt einmal ganz kurz sprechen. Ja, wenn Ellie, also einer der beiden Hauptcharaktere im The Last of Us Part 1, die wird ja jetzt der Hauptcharakter im The Last of Us Part 2 und Ellie verliebt sich in eine andere Frau und geht mit ihr eine Beziehung ein und dass das im Jahr 2020 Homosexualität, dass das jetzt irgendwie noch eine große Diskussion bietet, eine Basis für eine große Diskussion bietet und sogar teilweise ein bisschen skandaliert ist, das finde ich schon ziemlich peinlich und hinterwäldlerisch. Das finde ich völlig in Ordnung und ich finde es auch mutig und auch richtig, dass Naughty Dog auch dieses Thema aufgreift, ohne Effekthascherei oder ohne da zu viel rein zu interpretieren, sondern sie machen es auf eine sehr natürliche und sehr gute Art, eine sehr reife Art. Und das finde ich super. Des Weiteren macht dieses Spiel etwas völlig neu. Es zwingt dich, einen Charakter zu spielen, den man, und ich benutze dieses Wort sehr ungern, weil es eigentlich in meinem Privatleben dafür so gut wie gar keinen Raum gibt, aber ich muss diesen Begriff jetzt mal nehmen, weil er trifft halt voll ins Schwarze. Ja, du musst eine Figur nehmen, die du eigentlich hast. Also ich habe Abby gehasst. Und ich musste mit der sehr viele Stunden spielen und das war für mich manchmal eine echte Qual, weil ich diesen Charakter nicht mochte und ich mochte doch Joel so gerne und Ellie. Und warum muss ich jetzt mit Abby spielen? Das ist ja furchtbar. Aber Das Storytelling ist so brillant, meiner Meinung nach, bei The Last of Us Part 2, dass es natürlich Sinn ergeben hat. Und auf einmal kriegt diese Story einen Spin, dass die Ellie, die ich so geliebt habe im ersten Teil und die ich auch zum Beginn des zweiten Teils so geliebt habe, auf einmal bekommt auch die Ellie bei mir Risse. Und auf einmal, obwohl du es nicht willst, also mir ging es zumindest so, ich wollte Abby nicht gut finden, ich fand die ätzend, ich fand die unsympathisch, furchtbar und auf einmal leidest du doch mit ihr mit und auf einmal wünschst du ihr dann doch das Beste. Also, dass ein Videospiel es schafft, mit deinen Gefühlen, mit Hass und Liebe so umzugehen, das ist wirklich, boah, das ist wirklich eine ganz herausragende Leistung und ich finde The Last of Us Part 2 kann man da gar nicht hoch genug einschätzen. Für mich war The Last of Us Part 1 das für mich persönlich beste Spiel meines Lebens. Und ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob es das immer noch ist oder ob es The Last of Us Part 2 ist, ob dieser zweite Teil dann doch den ersten sogar noch überholt hat. Vielleicht ja, vielleicht nein. Auf jeden Fall sind sie dann auf einer Wellenlänge. Und so oder so ist für mich ganz persönlich The Last of Us die wichtigste und beste und wertvollste Spielserie meines Videospiellebens. Das kann ich so sagen. Und das sage ich, obwohl The Last of Us Part 2 weit, weit weg ist von einem perfekten Videospiel. Es gab so einige Dinge, die mich an diesem Spiel wirklich genervt haben. Das zum einen, das hält zwar Naughty Dog noch, das machen sie noch besser als viele andere Entwickler, aber nichtsdestotrotz, dass ich immer wieder dann doch gezwungen bin, alles mir mal anzugucken, ob da noch irgendwo was Essbares liegt oder eine Spielkarte oder ein Sammelobjekt oder ein Schraubenzieher oder noch Batterien oder Medikamente. Also irgendwie, ich werde immer aus dieser Immersion genommen, wirklich durch Häuser zu schleichen und mich ruhig zu verhalten, weil ich gehe in diese Häuser und dann versuche ich doch nochmal in jeden Raum zu gehen, um möglichst noch irgendwie fündig zu werden. Das finde ich ein bisschen schade. Das machen andere Spiele deutlich extremer schlechter. Das ist noch in Ordnung, aber es ist ein Punkt, den ich ein bisschen traurig finde. Aber der ist noch zu entschuldigen. Was für mich noch schlimmer ist, ihr wisst ja, ich mag keine Horrorspiele und eigentlich ist The Last of Us, auch der erste Teil schon, auch der zweite, eigentlich auch ein Horrorspiel, weil du hast manchmal mit Gegnern zu kämpfen, mit irgendwelchen Mutanten, die sind schon wahnsinnig brutal und auch wahnsinnig erschreckend und manchmal, weißt du, sind da die wie hießen sie noch? Die Klicker tot irgendwie an der Wand und dann gehst du ja längs und dann schälte sich aus der Wand raus und greift dich doch nochmal an. Also da waren so viele Horror-Schock-Momente für mich. Also für jemand, der vielleicht immer Horrorspiele spielt, war das vielleicht ein Witz. Aber für mich persönlich war das schon manchmal sehr schwer zu ertragen. Das war manchmal ganz bedrückend. Ich weiß noch, wie ich mit Abby durch ein Hochhaus musste, wo die Beleuchtung ausgefallen war. Und ich musste da über mehrere Stockwerke mit meiner Taschenlampe. Das war, boah, es war für mich schwer zu ertragen. Und da musste ich auch manchmal dann die Konsole ausmachen, musste dann am nächsten Tag erst weiterspielen, weil ich einfach nicht konnte, weil das für mich ein Stück weit zu heftig war. Ebenfalls, was ich an diesem Spiel gar nicht mag, weil ich mag generell keine Bossgegner, ne? Deswegen ist ja für mich so Demon's Souls oder so etwas das Letzte, was ich spielen würde, wo es mehr oder weniger nur Bossgegner gibt. Also ich mag keine Bossgegner und hier gab es auch einige. Ich erinnere mich an den schlimmsten Bossgegner, der war irgendwie in irgendeiner Krankenhausstation unten in der Garage. Das war eine Vollkatastrophe, wie oft ich da gestorben bin, bis ich das dann irgendwann mal geschafft habe. Es war nur noch frustrierend. Das nervt mich auch. Und generell hatte ich bei The Last of Us Part 2 auch das Gefühl, dass dieses Spiel dann doch leider ein wenig in die Länge gezogen worden ist. Das hatte ich bei The Last of Us Part 1 nicht. Bei Part 2 denke ich, oh Gott, warum muss ich mit Abby jetzt nochmal diese Schleife drehen? Oder warum muss ich mit Ellie da jetzt nochmal hin? Ist das wirklich notwendig? Oder ist das einfach nur dafür gemacht, um nochmal 60 oder 90 Minuten mehr Spielzeit in dieses Spiel zu bringen? Also, ja, es waren mir zu viele Sammelobjekte, es war mir zu sehr Horror, Es waren mir, es sind zum Glück nur wenige Bosskämpfe, aber die Bosskämpfe, die da waren, waren mir oftmals zu heftig und zu schwierig und zu frustrierend. Und das Spiel hatte auch so seine Längen. Also wenn ihr das nehmt, das sind ja 4 große Kritikpunkte, die ich trotzdem bei einem Spiel anbringe, wo ich sage, es ist vielleicht mit das beste Spiel meines Lebens. Ja, entweder der erste Teil oder der zweite Teil. Und wenn ich das so sage und ich sage mit voller Überzeugung, das ist mit Abstand, aber mit Abstand das beste Spiel in diesem Jahr gewesen und es ist vielleicht, und das ist eines meiner besten Spiele meines Lebens gewesen, The Last of Us Part 2, trotz dieser ganzen Fehler, dann wisst ihr ja, wie mich alles andere gecatcht hat, wie mich die Atmosphäre in diesem Spiel gecatcht hat, die Grafik, die Stimmung, die Musik, auch die deutsche Synchronisation, die Lokalisierung finde ich auch sehr gut, das Storytelling, was auch nicht perfektes, gerade ganz zum Schluss, Finale werde ich jetzt nicht spoilern, aber gerade das Finale, damit hatte ich auch so ein bisschen zu kämpfen, ob ich das jetzt wirklich so glücklich finde, wie dieses Spiel jetzt zu Ende gegangen ist, wie es in den letzten 30 Minuten erzählt worden ist, weiß ich nicht so. Also der Abspann lief und ich war jetzt nicht völlig befriedigt, um das mal so auszudrücken. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt ein Spiel und die Geschichte und die Charaktere, es ist ein Spiel, über das man noch ganz viel nachdenkt. Wenn ich auf der Arbeit war, habe ich über dieses Spiel nachgedacht. Wenn ich nachts im Bett lag, habe ich über dieses Spiel nachgedacht. Als ich dann durch war mit diesem Spiel, ich habe noch Wochen, nachdem das Finale gelaufen ist, noch Wochen mit Freunden über dieses Spiel gesprochen, weil es mich immer noch beschäftigt hat. Die Charaktere, natürlich besonders die, die ich total gerne habe, wie Ellie oder wie Joel und manch andere, die habe ich so fest in mein Herz geschlossen, die gehen doch nie wieder raus. Und selbst Charaktere wie eine Abby, und da gibt's auch noch ein, zwei andere zu nennen, die ich erst nicht nur nicht mochte, sondern die ich richtig doof fand, richtig unsympathisch, ätzend, wo ich mich geärgert habe über Naughty Dog, warum muss ich die jetzt hier steuern? Und auf einmal merkst du, oh Gott, das Leben ist halt nicht schwarz-weiß, das Leben ist halt grau. Und auf einmal siehst du auch bei Leuten, die dir überhaupt nicht sympathisch sind, siehst du auf einmal wieder so ein paar Dinge, wo man dann doch sagen muss, die relativieren einiges. Und auf einmal ist es dann doch wieder, wo du sagst, okay, ja, doch nicht so ganz unsympathisch. Also, dass das ein Videospiel schafft, dass ich mich über viele Wochen emotional mit diesem Spiel beschäftige, egal ob ich den Controller in der Hand habe oder nicht, das ist schon eine ganz großartige Leistung und das hat The Last of Us Part 2 definitiv bei mir geschafft und ist ja mit großem Abstand Platz 1 geworden bei mir in diesem Jahr, aber auch lag so ein bisschen an der mangelnden Konkurrenz, wie gesagt, es tut mir leid, Miles Morales noch nicht gespielt, Ghost of Tsushima auch noch nicht gespielt, das könnten alle Spiele sein, wo man sagt, ja, die haben ja vielleicht die Chance, die sind ja auch dann neu, besonders Ghost of Tsushima ist ja neu, ja, vielleicht hätte das auch eine Chance, dann ganz weit vorne zu landen. Die kenne ich nun mal nicht. Aber für die Spiele, die ich in diesem Jahr gespielt habe, ja, war The Last of Us Part 2 völlig ohne Frage unerreicht. Die Nummer 1 und ja, mein absolutes Videospiel-Highlight in diesem Jahr. Und sollte es eine, wie auch immer, Remastered-Version für die PlayStation 5 geben, dann werde ich das sicher im nächsten Jahr dann auch nochmal spielen. Ähnlich war es ja bei The Last of Us Part 1. Das ist ja ziemlich in den letzten Wochen der PlayStation 3 erschienen. Dann gab es ja auch nochmal einen PlayStation 4 Remake. Und das habe ich dann auch jeweils einmal durchgespielt. In der heutigen Zeit können wir jetzt mal hoffen, vielleicht, dass man dafür nicht nochmal extra Geld zahlt, sondern dass es einem in Anführungsstrichen einfach nur noch einen Patch gibt für die PlayStation 5. Bin ich mal gespannt. Aber wenn dem so sein sollte, dann würde ich das vielleicht auch nochmal spielen. Also das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Trotz der definitiv vorhandenen Schwächen. Gut, ich denke, das war es jetzt. Jetzt habt ihr knapp 1 Stunde und 40 Minuten meiner Stimme gelauscht. Anstrengend genug, wenn da ein Monolog immer nur stattfindet. Also Respekt an euch, wenn ihr das bis hierhin geschafft habt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die allerwichtigsten Spiele bei euch vergessen. Wie gesagt, Spider-Man Remastered für mich ganz persönlich, weil ich das nicht auf der PlayStation 4 gespielt habe 2018, sondern erst mit dem Release der PlayStation 5 dann nochmal gespielt habe und dann innerhalb von wenigen Wochen auch durchgespielt habe, weil mich das Spiel auch sehr fesseln konnte, obwohl ich nicht so ein Marvel-Fan bin. Sorry, dass ich das vorhin noch vergessen habe, aber gut, dass mir das noch während der Aufnahme einfiel. Aber ansonsten habe ich da nicht mehr. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt gut informieren über meine Ersteindrücke der beiden neuen Next-Gen-Konsolen, über meine Gedanken, die ich bei Fuser habe und bei Cyberpunk habe. Und ich habe noch einmal das Jahr-Revue passieren lassen mit meinen Top 10 des Jahres 2020. Also ich hoffe, das war ziemlich viel Content. Vielen Dank bis hierhin für euer Ohr. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Jetzt morgen ist ja Heiligabend, jetzt feiern wir unser Weihnachtsfest, sicher auch anders als in all den Jahren zuvor, aber die Zeiten sind nun mal auch ganz besonders. Ich melde mich bei euch aber noch einmal mit einer ganz kurzen Folge und zwar nicht einen Tag vor Heiligabend, sondern einen Tag vor Silvester. Also heute in einer Woche, am 30. Dezember gibt es nochmal eine ganz kurze Folge, eine aber sehr wichtige Folge und sicher auch eine ganz besondere Folge. Wieso, weshalb, warum? Das hört ihr am 30. Dezember zum Jahreswechsel. Bis dahin möchte ich mich bei euch bedanken. Vielen Dank für euer Ohr. Habt ein schönes Weihnachtsfest und ich hoffe, wir hören uns dann kurz vor dem Jahreswechsel wieder. Dankeschön und tschüss aus Hamburg.